Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Ein frohes neues Jahr 2021. Wieder einmal herzlich willkommen zur neuen Folge vom Plan Z. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Und ich glaube auch, dass höchstwahrscheinlich wusste ich noch nie so wenig über einen Gast, der hier zu Gast ist. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Der schöne Branko ist heute da.
Vielen lieben Dank. Hallöchen.
Also erst einmal direkt zum Anfang. Das ist wirklich, ich habe lange überlegt, aber es ist wahrscheinlich auch mit Abstand der beste Instagram-Name, der mir, vor allen Dingen, wer hier von den Leuten, die hier zu Gast waren. Aber auch einfach gefällt mir sehr gut. Und da natürlich auch noch deine Bio ist dann sogar noch witziger.
Da bin ich gespannt, was du in der Bio rausgefunden hast.
Ja, in deiner Bio steht doch DJ, Unterhalter, Radsportler und Mensch.
Richtig, genau.
Das fand ich wirklich wahnsinnig gut. Und als ich das gestern einem Freund von mir zum Beispiel vorgelesen habe, weil ich es einfach so witzig fand, als ich dem erzählt habe, dass du heute zu Gast bist, hat er gesagt, ach, bei der Bio, da merkt man direkt so, der lebt auch einfach. Das ist jemand, der lebt, der nimmt das nicht zu ernst. Das werden wir jetzt herausfinden, wer du so bist. Also eigentlich ist es so ein bisschen so ein Kennenlernen live im Podcast, was wir beiden hier machen.
Ganz genau.
Du bist sozusagen gerade reingekommen. Da haben wir kurz gequatscht und jetzt lernen wir uns hier kennen. Wir sehen uns auch das allererste Mal, muss man dazu sagen.
Genau, also jetzt abgesehen von Social Media sehen wir uns das erste Mal. Und auch jetzt deine Anfrage, ob ich hier hinkomme, die ist jetzt auch original 2 Tage her. Also es ist eine sehr, sehr schöne, spontane Geschichte, aber ich habe mich seitdem wirklich sehr drauf gefreut.
Ja, ich mich auch. Ich glaube, ich habe auch ganz gute Dinge vorbereitet, damit es eine knaller Folge wird zum Jahresstart. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, frohes neues Jahr an alle nochmal. Frischer Wind, ich habe richtig Bock auf das Jahr, aufs Radfahren, auf den Podcast. Ich freue mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Und ja, meine allererste Frage, weil das ist eigentlich schon das Wichtigste. Ich kenne nicht mal deinen richtigen Namen. Ich habe dich hier vorgestellt als der schöne Branko, das ist dir vielleicht schon aufgefallen. Wie ist denn dein echter Name?
Mein echter Name ist Sebastian.
Und Nachname, kann man das auch verraten?
Den Nachnamen kann man auch verraten. Hespers ist der Nachname. Ich bin zarte 38 Jahre alt und komme aus Köln. Nicht gebürtig, aber jetzt seit mittlerweile 14 Jahren lebe ich hier.
Und woher kommt dann der Spitzname Branko? Also der ist ja einfach grandios.
Das hat einen etwas längeren Werdegang. Vor sehr vielen Jahren, ich meine, es wäre 2004 gewesen. Da war ich an Karneval in der Heimat und trug, was man damals so gerne getragen hat, das war eine Fukuhila-Perücke, ein Schnurrbart und einen rosafarbenen Ballonseide-Jogginganzug, dazu ein Feinripp-Unterhemd. Daraufhin meinte eine Freundin von mir einfach nur, du siehst aus wie so ein richtiger Branko. Dann war der Branko da erstmal da. Dann habe ich über die Jahre, dann bin ich nach Köln gegangen, habe angefangen hier in der Sporthochschule zu studieren und dann über einen guten Freund von mir, über den Johannes Höhn, guter Fotograf, Pangea auch bei Instagram, sehr schöne Bilder macht der junge Mann, über den habe ich die Sportart Headis kennengelernt. Und beim Headis geht es eben auch darum, dass man einen Spielernamen, einen Kampfnamen quasi braucht. Und dann kam da wiederum wieder Branko in den Hinterkopf und dann war es aber noch Branko an sich. Alleine ist ein bisschen langweilig. Dann war es erstmal Branko Schmitz. Und dann ging es aber noch weiter, dass ich dann 2011 bei der Night of the Raging Bulls hier in Köln geboxt habe. Das war eine ganz große Line-Box-Veranstaltung, wo es auch einfach null um Ernsthaftigkeit ging, sondern nur um Entertainment. Und da habe ich dann in Anlehnung an Kölner Kiezgrößen dann eben meinen Kampfnamen, der schöne Branko, gewählt. Und der ist seitdem einfach da geblieben.
Ja, wirklich, wirklich sehr gut. Ich weiß persönlich, dass du bist mir, glaube ich, das erste Mal, ja, am Anfang der Lockdown-Zeit bist du sozusagen in meine Welt hineingeschwappt. Ich folge ja Tommy Schmidt und der hat ja sozusagen dich und einen anderen DJ-Kollegen, mit dem du Radio Flanke zusammen machst, darauf kommen wir später noch zu sprechen, sozusagen ein bisschen gepusht. Und dann bin ich einfach bei dem Namen der schöne Branko auch direkt hängen geblieben und dachte mir so, ey, das muss irgendwie ein geiler Typ sein, wenn man schon so einen coolen, so einen coolen Insta-Namen hat. Und als ich dann sozusagen dann noch deine Bio gelesen habe, da war mir eigentlich direkt klar, ey, den muss ich einfach mal irgendwann in meinen Podcast einladen, weil so ein bisschen, das finde ich einfach spannend, so DJ, Unterhalter und dann als drittes kommt Radsportler. Da dachte ich mir so, okay, wie passt das zusammen? Wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Finde ich sehr spannend, das heute rauszufinden. Und ja, auch noch sozusagen zu dem Thema Branko, mir sind halt direkt so Erinnerungen hochgekommen zu Simon Gosian und Comedy Street. Mhm. Da habe ich immer sehr gelacht, wenn er diesen, bei ihm hieß der Typ ja Branko und nicht genau. Branko, aber so, Branko, mein Lieber, hast du den Fluchtwagen besorgt?
Branko, wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle?
Ja, okay. deswegen sehr, sehr gut. Dann ist mir übrigens auch aufgefallen, dass du bist schon der dritte DJ zu Gast hier in meinem Podcast.
Quasi nach Paul.
Nach Paul, genau, der DJ Rick war. Mhm. Und nach Philipp Esterewitsch, der unter dem Pseudonym DJ Radio Boy unterwegs ist. Fand ich auch sozusagen in der Recherche zur Folge ist mir das aufgefallen, fand ich sehr witzig zu erwähnen. Und genau, wir fangen einfach mal damit, der Hörer dich kennenlernt, habe ich mir eine Schnellfragerunde überlegt. Und genau mit der legen wir jetzt los.
Okay.
Wie du mit richtigen Namen heißt, wäre die erste Frage gewesen, das haben wir schon geklärt. Wie es zu Branko kam auch, dass du 38 Jahre bist, hast du auch schon erwähnt. Dass du in Köln wohnst auch schon. Sozusagen die ersten vier Fragen hast du einfach schon in deinem Intro selber beantwortet.
Verdammt.
Jetzt steht hier Beruf? Fragezeichen.
Beruf. Kann man eigentlich tatsächlich relativ einfach nennen. Es ist eigentlich Unterhalter. Ich arbeite hauptberuflich fürs Fernsehen, bin angestellt bei einer recht großen Produktionsfirma hier in Köln und bin da als Chef vom Dienst angestellt und entwickle Spiele aktuell.
Okay, sehr gut. Dann würde mich brennend interessieren, wie du zum Radsport gekommen bist oder zum Radfahren an sich.
Genau, also Radsportler muss man bei mir tatsächlich insofern einschränken. So, ich habe keine professionellen Ambitionen in die Richtung. Aber ich bin an sich seit frühester Kindheit schon sehr, sehr radsportaffin. Was einfach daran liegt, so, mein Vater hat immer Tour de France und Giro und alles, was auf Eurosport lief, gerade in Sommerferien immer alles geguckt. Und das heißt, egal wo wir waren, meistens war es Frankreich, lief immer mittags dann der Fernseher und es lief Radrennen. Das war dann bei mir auch, also ich war immer schon auch sehr sportlich unterwegs, habe mit Leichtathletik angefangen. Danach bin ich sehr lang geschwommen, aber auch immer viel gelaufen. Ich habe immer viel Ausdauersport gemacht. Da war dann irgendwann auch der Punkt, dass ich vom Kindlichen, ich gehe Fahrrad fahren und denke mir dabei selber so meine Ausreißversuche bei einer Tour-Etappe aus, ging es dann eben irgendwann dahin, dass ich hier in Köln gewohnt habe und dann gemerkt habe, okay, laufen finde ich super, aber ich kann nicht mit Musik laufen. Und ich wollte was anderes machen. Und dann war für mich naheliegend, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein Rennrad, weil beim Fahrradfahren kann ich Musik hören. Und so ging das los. Dann habe ich mir mein erstes Rennrad gekauft, was mir nach exakt 3 Tagen geklaut worden ist hier in Köln. Dann habe ich von der Versicherungskohle mir direkt wieder ein neues Rad gekauft und dann ging es aber eben weiter, dass man dann eben so 1-2 Mal die Woche bin ich dann mit dem Rennrad einfach los, immer die gleiche Runde am Rhein entlang und mochte halt einfach nur dieses Unterwegssein mehr sehen als beim Laufen, weil man auch einfach viel, du bist ja viel freier in deiner Bewegung.
Der Radius ist einfach größer und schöner.
Genau. Und dann hat sich das einfach über die Jahre so entwickelt. Dann war es mal so 1-2 Jahre wieder ein bisschen ruhiger. Dann habe ich noch Freunde gefunden, die dann auch angefangen haben im Radsport, dass man dann eben auch zusammen Ausfahrten machen konnte. Und gerade auch jetzt im Lockdown war das dann eben auch so die Möglichkeit. Ich war direkt am Anfang im März 2 Wochen in Quarantäne als Erstkontakt. Dann hatte ich eine alte Rolle auf dem Balkon stehen, habe dann das Rad reingestellt und bin dann einfach jeden Tag auf die Rolle. Und das war dann meine Bewegung, die ich hatte. Ja. Und danach ging es dann eben auch so, dass ich auch dieses Jahr dann auch das erste Mal wirklich dann Hondos gefahren bin und halt einfach Strecken gemacht habe.
Cool, cool. Also das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wo für dich, also einmal anfangen ist ja die Sache, aber dabei bleiben, das ist ja eigentlich das viel Schwierigere. Wo liegt für dich der Thrill dabei, dass du sagst so, ey, ich fahre super gerne Rad, das mache ich einfach öfter als andere Sportarten?
Naja, es liegt bei mir so ein bisschen daran, auch beim Laufen, so ich habe meine feste Laufrunde, die ich hier in Köln mache, die aber immer so aussieht, ich gehe aus der Haustür raus und dann laufe ich quasi dann den Rautenstrauchkanal hoch in den Stadtwald, um den Decksteiner Weiher rum, sammle dann so meine Kilometer, aber es ist immer die gleiche Runde. Da ist noch nicht viel Variationsmöglichkeit. Beim Radfahren ist es halt einfach so, ich gehe raus, kann mir vorher meine Tour planen und ich komme in jede Richtung aus Köln raus. Und es ist ja nun mal auch einfach hier so, sobald du nur ein paar Kilometer über eine Brücke draußen bist, bist du halt in einer ganz anderen Welt irgendwo. Ja. Da ist halt wirklich, sei es halt, dass du ins Bergische fährst, dass du wirklich dann deine Anstiege hast oder du fährst eine Erftrunde, wo es einfach nur flach geradeaus geht. Aber du hast halt, du siehst immer was anderes und das finde ich halt gerade geil dabei.
Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wo fährst du am liebsten hin? So, was ist so deine Lieblingsstrecke auf dem Rad oder? Bei mir ändert sich es immer mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu oft in die Eifel gefahren bin, dann fahre ich dann auf einmal super gerne ins Bergische. Aber gibt es für dich so eine Route oder eine Gegend, wo du sagst, da fahre ich immer gerne hin?
Aktuell ist es das Bergische bei mir. Mhm. Auch da fast immer die gleiche Route, immer mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Jetzt habe ich noch so den Weg untenrum entdeckt, dass man dann eben vom Flughafen aus dann hintenrum ins Bergische fahren kann. Und dann da eben immer so ein, zwei größere Steigungen mitnehmen kann und am Ende halt einfach immer so dieses Bild hat, du guckst von oben auf Köln runter und weißt, okay, jetzt fahre ich hier runter und bin gleich wieder zu Hause.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut, das stimmt. Warst du schon mal beim, wie heißt das denn jetzt, Aphemia? Kennst du den? Da musst du mal hin. Da kann ich dir auch für alle Kölner, die hier gerne Rad fahren und hier zuhören, da war ich selber erst, ich glaube vor 2-3 Wochen, das allererste Mal. Das ist einfach so eine ganz kleine Bude,
ja,
am Bergischen.
Genau, an der Milchtankstelle.
Genau, an der Milchtankstelle.
Affemia, ja,
genau. Affemia, genau. Und also sozusagen mit den Jungs, mit denen ich immer gefahren bin, die haben es einfach mal den Affen genannt. Lass uns zum Affenstopp machen. Mhm. Und dann wusste ich, was, wo machen wir Stopp? Naja, einfach sozusagen genau an so einem Feldweg, wo du aber einen unglaublichen Blick runter auf die Skyline von Köln hast, sozusagen ein bisschen erhöht, hat er seine Bude aufgeschlagen, kannst halt Krebs, Waffeln, Schokolade, heiße Schokolade, ein Espresso trinken. Mhm. Und guter Stopp im Bergischen. Also wer da mal hinfahren will, macht euch mal schlau. Was für ein Rad fährst du momentan?
Ich fahre ein Stevens Isoar, Isoar Pro Disc aus dem letzten Jahr.
Und das ist dein wievieltes Rad, wenn ich fragen darf?
Das ist jetzt mein drittes Rad. Also ich nachdem mir das erste geklaut worden ist, bin ich danach auf ein, das war auch noch ein Einsteigerrad, das war ein Focus Variado. Das bin ich dann elendig lang gefahren, habe dann irgendwann mal auf die Laufräder zumindest noch gewechselt und bin da noch ein bisschen leichter geworden. Aber dann hat es halt wirklich einfach Ewigkeiten gehalten. Und dieses Jahr war dann einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so nee, es muss halt auch mal was Neues her, weil du fährst einfach sehr viel mehr und das Rad genügt dann halt doch nicht mehr so wirklich den Ansprüchen, die man jetzt gerade hat.
Auf jeden Fall sehr gut. Focus und Stevens, immer deutsche Marken, das gefällt mir. Jahreskilometer 2020. Weißt du das ganz genau?
Ich könnte es bei Strava nachgucken, wie viele es waren. Es waren am Ende nicht so viele.
Kannst gerne gucken, wir haben Zeit.
Ich gucke. warte, da habe ich es gescreenshottet.
Strava hat ja sogar so einen richtigen Jahresrückblick gemacht, wie bei Spotify oder so. Das fand ich
ja, das
auf jeden Fall ganz gut.
Das war sehr nett von denen. Lass mich gerade gucken, wo ich das habe. Weil ich habe ja noch das, nee, das ist noch das Foto von der letzten Tour und dann habe ich es da nicht fotografiert. Aber du bist Strava-Profi und weißt, wie ich es finde.
Normalerweise hier unten rechts auf dem Profil 1641,3 Kilometer.
Es ist eine sehr, sehr stattliche Zahl, die du in einer Woche fährst.
Ja, das wäre aber dann schon eine echt große Woche. 64 Stunden und 10 Minuten und ja, knappe 12.000 Höhenmeter, sag ich mal.
Das ist ausbaufähig.
Ja, aber trotzdem schon ganz gut.
Ich meine, immerhin, ich hatte in dem Jahr meine erste richtig große Tour. Das war auch mein erster Hunderter. Das war eine Tour, auch so ein bisschen so eine verhängnisvolle Tour. Es ging in die Eifel, es ging Richtung Nideggen.
Ja.
Und ich bin das erste Mal mit einer Gruppe von Jungs gefahren, von denen ich einen kannte und den kannte ich über den Radio Flanco Livestream, über den wir gleich noch sprechen. Da hat mich einer angeschrieben, ob ich nicht mitfahren möchte. Und dann ist es ja auch gerne bei so einer Tour so, naja, man will halt jetzt auch nicht irgendwie der langsamste sein und dann hängt man sich halt besonders rein und dann sind wir halt dann eben in die Eifel gefahren. Es war nachher 125 Kilometer ungefähr. Okay. Und dann hatte ich da auch so meine erste richtige Steigung hoch nach Nideggen und die ist auch verhältnismäßig lang mit so, was sind das so? Das sind so
bestimmt 5 Kilometer.
Ja, und aber auch so mit einer durchschnittlichen Steigung von eher so 6%.
Ja.
Und ich weiß noch, ich bin in den Berg reingefahren, ungefähr auf der Hälfte.
Kommt auch mal drauf an, welche Seite natürlich, aber nach
Nieder. Aber es war wirklich das lange Ding hoch.
Okay.
Und ich weiß noch, ich bin reingefahren in das Ding, habe mich auch dann durchaus gut gefühlt und dann so, ja gut, dann fährst du daneben mal vorbei. Hatte aber auch noch gar nicht so richtig am Schirm, okay, so wie fahre ich denn überhaupt wirklich eine längere Steigung? Und irgendwann auf der Mitte war meine Oberschenkel einfach so sauer, dass ich halt einfach sagen muss, okay, gut, ich muss jetzt einmal absteigen. Bin dann 5 Meter, nachdem ich kurz einmal innegehalten habe, so die anderen sind dann wieder gerade an mir vorbei, dann bin ich so ein paar Meter kurz gegangen, dann wieder rauf aufs Rad, dann aber auch wieder an denen vorbei, bis wir dann oben in Schmidt ausgekommen sind.
Ach so, die Steigung, okay, ja,
Steigung.
Die ist hart, ja, die ist richtig hart sogar, ja.
Und dann da eben hinten raus, ich war einfach todesfertig, als wir oben angekommen sind, aber auch mega stolz von mir, okay, gut, so fühlt sich das also an, wenn man jetzt bei einer Grand Tour einen kleinen Berg fährt, das ist interessant. Und dann war da oben eine kleine Bäckerei und die haben wir sowas von leer gekauft und das war so eine richtige alte Leute-Bäckerei mit so einer Bäckersfrau, die dann aus der eigenen Küche um die Ecke kam mit so einem schönen Kittel an. Und wir haben da die Auslage geplündert mit Puddingteilchen und allem, weil halt wirklich jeder einfach nur gedacht hat, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder Energie reinkriegen. Ja. Und die hatte so seltsame Preise. Das war halt einfach so, ich hatte nachher ein Puddingteilchen, noch einen gedeckten Pfirsichkuchen und noch eine Apfelschorle und alles drum und dran für 4,17 Euro.
Ja, das ist immer geil, ja.
Und dann auch einfach nur so, okay, entweder hat die sich verrechnet oder ich weiß es nicht, aber gut, jetzt kann man halt weiter und dann eben die nächsten Dinger hochfahren.
Ja, da kriegst du in der Innenstadt kriegst du so ein Cappuccino dafür. Ja.
Genau das ist. Da denkst du aber wirklich so, okay, irgendwas ist falsch.
Ja, nee, also das ist ein spannendes Thema, wenn man gerade so neu mit Leuten fährt. Die Erfahrung mache ich auch oft, dass dann vor allen Dingen, weil dann irgendwie vorausgesetzt wird, okay, ich fahre jetzt mit einem Profi, da muss ich jetzt so ungefähr erstmal zeigen, was ich kann, dass sie auch eigentlich immer. Also wirklich fast jeder erstmal über seinen Verhältnissen mit mir irgendwie rausfährt, so die erste Stunde. Mhm. Und ich dann auch schon immer so sage, so ey, also das ist für mich jetzt gerade sogar, das ist jetzt nicht leicht gerade. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Stunde anders aussieht. Also lass uns mal vielleicht einen Tick ruhiger fahren, weil wir wollen ja auch wieder Spaß, also wir wollen ja vor allen Dingen Spaß haben und auch wieder sozusagen fit zu Hause ankommen und nicht komplett tot. Und ich hatte dann sozusagen keine Lust, irgendwie auf dem Rückweg 3-mal anzuhalten, weil du dir eine Cola irgendwo holen musst. Nee, aber das ist immer witzig, wenn man zum ersten Mal neu mit Leuten fährt.
Ja, weil, ich meine, klar, bei dir ist es nochmal extremer, weil da ist es ja wirklich, da will ja wirklich dann, glaube ich, einfach jeder versuchen zu zeigen, ja, guck mal hier, ich bin auch hier.
Ja.
Richtig ordentlicher Fahrradfahrer und das, also, das habe ich ja auch noch da, was du machst. Oder halt einfach sich so nicht die Blüße geben wollen.
Ja.
Und so in diesem kleinen Rahmen von wirklich so breiten Sportfahrern ist es aber einfach genauso dieses gleiche, ja eigentlich dieses Gewichse dann irgendwo, was da stattfindet, wo man eigentlich auch sagen könnte, ja gut, man kann auch einfach als entspannt sagen, komm, das irgendwie ein 27er Schnitt nachher fahren, es muss keine 3 vorne stehen.
Interessiert auch keine
Sauerei. Richtig.
Bist du letztes Jahr oder bist du jetzt im Corona-Jahr 2020 am meisten Rad gefahren? Oder gab es Jahre, wo du mehr gefahren bist?
Also, okay. Nee, ich bin da schon jetzt am meisten gefahren, weil eben vorher, vor Corona, war es eine längere Zeit eher ruhig, habe ich mich aufs Laufen konzentriert. Wollte eigentlich jetzt auch letztes Jahr den Köln-Marathon laufen, hatte mit der Vorbereitung gerade begonnen auch, soweit, als dann eben nachher feststand, okay, wird nicht stattfinden. Mhm. Und das aber eben auch so daraus resultierend, dass ich im Jahr vorher den Halbmarathon gelaufen bin, den aber so komplett aus der kalten Hose und mit abends vorher noch mit meinem Männerchor mit den Grüngürtelrosen in der Lanxess Arena gesungen, bis 2 Uhr ungefähr dann noch vielleicht das ein oder andere etwas giftige Getränk getrunken und dann eben morgens Halbmarathon gelaufen, um dafür einen anderen Kumpel den Pacemaker zu machen. Und dann bin ich da irgendwie mit einer Stunde 40 dann ins Ziel gekommen.
Das war sogar ordentlich, ey.
Absolut.
Also
deshalb habe ich mir dann auch gesagt, ja gut, dann nächstes Jahr mit Training dann den richtigen und dann aber auch eben mit Zielzeit so 3,30 anpeilen und dann aber mit der schönen, dummen Arroganz dabei, dass man sich dann auch sagt, ja, na gut, aber wenn da nachher, wenn du auf die Zielgerade kommst, dann siehst du da eine 4 oben stehen vor allem so, dann machst du ihn ungültig, dann gehst du nicht durchs Ziel, das machst du dann nicht. Das, also so mit so einem.
Aber ist ja doch ein gewisser Anspruch dabei, sozusagen dann da eine Leistung zu erbringen für sich selber einfach bei dir.
Absolut. In dem Fall wäre es wahrscheinlich dann absolut dumm gewesen, ja, das zu machen, ja, aber ja Gott, Ehrgeiz ist halt auch eine, finde ich, noch eine sehr, sehr wichtige Sache beim Sport, egal was man macht.
Ja, voll. Also ich bin ja, das hatte ich glaube ich schon ein paar Mal im Podcast erzählt, jetzt hört es langsam wieder auf, aber gerade so im eigentlich in der Offseason, so im November und auch im Dezember noch bin ich, oder wo ich gar kein Rad gefahren bin, bin ich so 2-3 Mal die Woche laufen gegangen und jetzt den letzten Monat, wo es wieder mit dem Radtraining angefangen hat, schon noch einmal die Woche. Und im Gegensatz zum Radtraining, wo ich dann natürlich mich auch so nach so einer Pause erstmal wieder ein bisschen schwer tue, wieder anzufangen, weil genau das, was du gerade gesprochen hast, das hat man ja auch. Man fängt an und denkt sich, warum fahre ich denn jetzt auf einmal nur 29er Schnitt oder einen 28er Schnitt? Eigentlich fahre ich ja einen 31er oder einen 32er, kann ja gar nicht sein. Natürlich logisch weiß man, ey, du hast jetzt gerade 4-5 Wochen nicht auf dem Rad gesessen. Ist ja normal, dass du jetzt nicht direkt da anknüpfst, wo du aufgehört hast. Aber trotzdem ist ja irgendwie so ein kleiner Mann im Ohr, der einem sagt, nee, jetzt musst du aber jetzt eigentlich da weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja. Obwohl es unrealistisch ist. Aber trotzdem ist beim Radfahren dann so, dass ich irgendwie, zum Beispiel jetzt gerade ist der Punkt, wo ich denke dann, ich bin jetzt 3-4 Wochen wieder Rad gefahren, auf einmal habe ich das Gefühl wieder so, jetzt fahre ich mal wieder wie ein Profi, sag ich mal, und denke so, geil, läuft wieder, ich kann wieder ein bisschen auf die Pedale drücken. Aber beim Laufen zum Beispiel habe ich das gar nicht. Mal habe ich einen guten Lauf und denke mir so, jetzt habe ich mich gesteigert und dann versuche ich da am nächsten Lauf anzuknüpfen und laufe aber irgendwie eine halbe Minute langsamer auf den Kilometer. Und also selbst wenn ich mich so richtig angeschränkt habe, wirklich schnell zu laufen, also unter 5 Minuten kriege ich das trotzdem nicht hin, also auf dem Kilometer. Das ist auch, obwohl ich eigentlich die Ausdauer dafür habe, mein Körper macht das gar nicht mit. Das ist schon witzig beim Laufen und auch irgendwie so beim Radfahren. Manchmal habe ich so Trainingseinheiten, dann steht da auch 6 Stunden und denkst, 6 Stunden Radfahren ist ja ewig. Aber dann kommt man zu Hause an und denkt sich, die 6 Stunden gingen aber sauschnell um. Das hatte ich beim Laufen noch nicht einmal. Beim Laufen ist es immer so, dass ich irgendwie mit meiner Pulsuhr laufe und die gibt mir so, die vibriert immer jeden Kilometer einmal. Mhm. Und dann zähle ich am Anfang so mit und spätestens bei Kilometer 4 oder 5 denke ich, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt erst 4 Kilometer habe. So, auch wenn man so von dem, irgendwie, glaube ich, von dem, vom Radfahren rangeht, dass man so 200 Kilometer fahren kann oder 150 oder 100, was jetzt mal viel ist. Kommt mir natürlich 4 Kilometer ist für mich so gar nichts. Da bin ich nicht mal aus Köln raus, so gefühlt. Mhm. Und beim Laufen ist das schon so, dauert. Also dann brauche ich halt 20 Minuten oder 22, 23 Minuten. Und das kommt mir aber schon vor wie eine Stunde oder so.
Ja, ich habe es da aber auch, also beim Laufen habe ich auch so diesen kleinen Nicht-Zufrieden in meinem Ohr, der halt wirklich dann auch die ganze Zeit mit auf die Uhr guckt und dann sagt, ja gut, da steht da eine 5 vorne. Ja, eigentlich normalerweise bist du eben auch schneller. Also, Also unterbewusst versucht man dann doch immer wieder genau dahin zu laufen, wo man sonst unterwegs ist. Aber ich habe es auch ganz oft, so die ersten 3 Kilometer, die ziehen sich so ewig vom Gefühl her. Und dann, sobald man, das ist bei mir dann ungefähr die Stelle, da bin ich kurz vorm Stadion hier in Köln. Und ab da ist es dann, okay, jetzt bin ich eigentlich raus aus der Stadt für mich, auch vom Kopf her. Und jetzt kann ich anfangen, mich zu entspannen beim Laufen. Und das geht aber auch wirklich erst dann genau oben am Adenauer war ja los. So vorher ist einfach nur ein bisschen reinarbeiten.
Was ist deine beste Erinnerung verbunden mit dem Rad oder auf dem Rad?
Oh, beste Erinnerung auf dem Rad. Ist noch gar nicht so lange her. Das war eine Tour, die ich unbedingt immer mal machen wollte. Und das war eben für mich als in Köln lebender Fan von Borussia Mönchengladbach. Einfach eben das Ding mit dem Rad zum Gladbacher Stadion zu fahren, was an sich eine sau einfache Strecke ist, weil das geht nur geradeaus die Venloer Straße raus, du fährst nur geradeaus an dieser Straße entlang. Kommst dann halt irgendwann am Stadion an und da war dann auch einfach nur so ein richtig cooler alter Ordner, der uns dann darauf hinweisen wollte, dass man ja jetzt überall Maske tragen muss, dann auch da am Stadiongelände, obwohl da niemand ist. Und als wir dem dann erzählt haben, ja, wir sind jetzt gerade aus Köln gekommen, fahren jetzt gleich auch wieder zurück. Ach, aus Köln. Oh ja, das war eine schöne Tour. Ja, da noch viel Spaß. Und aber es war so dieses Gefühl, ja, diese Tour wollte ich immer mal fahren. Und so, dann hat man es halt mal gemacht. Mhm. auch so oft, nach drei Vierteln habe ich mir auch gedacht, von wegen, boah, weil dann kam nur noch Gegenwind und das auf den Feldern da am Niederrhein ist halt einfach nur ekelhaft. Und da wollte ich dann auch nur noch nach Hause, aber nachher war ich halt wirklich so für mich vom Kopf richtig happy zu sagen, so geil, ich habe diese scheiß Tour jetzt mal gemacht.
Ja, das ist cool. Hast du schon mal auch irgendwie so eine Abenteuerreise oder so gemacht, so dass du gesagt hast, mit Schlafen irgendwo oder mit dem Rad irgendwo hinreisen?
Habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber vor. Und das ist dann aber eben auch eine ähnliche Tour. Ich muss dazu sagen, ich komme gebürtig aus der Ecke von Mönchengladbach. Und das wäre dann eben eine Tour in drei Etappen wahrscheinlich. Dann eben einmal von Köln raus zu meinen Eltern. Da dann einen Zwischenstopp, von da nach Holland ans Meer. Und von da aus dann eben wieder die Runde zurückfahren. So, das wäre so ein Ding, auf das ich mal auch durchaus Bock habe. Wo ich aber auch auf jeden Fall auch weiß, dass der Wind gerade in Seeland ein sehr, sehr schlimmer Freund sein kann.
Harter Gegner auf jeden Fall. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Strava oder Komoot?
Für die Planung Komoot, für die Aufzeichnung Strava.
Carbon, Alu oder Stahlrahmen?
Carbonrahmen.
Mechanische oder elektrische Schaltung?
Mechanische.
Scheiben- oder Felgenbremsen?
Scheibenbremse.
Drahtreifen, Schlauchreifen oder Tubeless?
Schlauchreifen.
Was machst du, wenn du Platten hast?
Ein bisschen rumheulen. Und halt gucken, wie ich dann nach Hause komme. So, das hat sich ja irgendwie bei mir so eingeschlichen mittlerweile. Das ist halt die Wahl, die es geworden ist. Ich hatte aber auch bisher noch keine große Panne unterwegs.
Deshalb das ist aber Glück. Also wenn du da mal eine Panne hast, dann aber viel Spaß mit dem
Schlauchreifen. Dann hat man halt Pech gehabt.
Da musst du auf jeden Fall irgendeine Notfallnummer haben, die du anrufen kannst.
Genau, aber die ist ja dank Strava am Handy dann immer dabei.
Obwohl ich da einen kleinen Tipp geben kann. Das wirkt immer mal Wunder. Das ist einfach das Pannenspray, was es bei Decathlon gibt. Mhm. Das kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. Das nehme selbst ich öfter mal im Training mit. Und wenn du nur so ein kleines Loch oder so hast oder durch eine Scherbe gefahren bist, keine Ahnung, der Reifen lässt ein bisschen Luft, einfach das dran machen. Das ist einfach so eigentlich so ähnlich wie das Zeug, was in einem Tubeless-Reifen drin ist. Mhm. Also diese Dichtmilch einfach. Dann kannst du das sozusagen reinsprühen ins Ventil, drehst das Rad ein bisschen und dann musst du im besten Fall noch eine kleine Pumpe oder so dabei haben. Dann verdichtet sozusagen das Zeug, was du jetzt durch den Ventil in den Reifen reingemacht hast, am besten das Loch von innen. Hat bei mir bis jetzt immer geklappt. Und dann lässt du wieder Luft rein und dann kommst du normalerweise wenigstens immer nach Hause. Je nachdem, wie engagiert man dann ist, sollte man natürlich den Reifen wechseln. Wenn manchmal so ein fauler Hund ist wie ich, dann fährt man auch noch weiter bis zum nächsten Platten und macht den Trick einfach wieder. Aber ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
Also die wunderbare Kölner Herangehensweise, das Provisorium hält, kann man weitermachen.
Genau. Gravelbike oder Mountainbike?
Ich würde, wenn dann eher Gravelbike fahren.
Ja, finde ich auch sehr gut. Eher Aero oder eher bequem?
Eher Aero. Da bin ich dann doch der Ehrgeizling, der versucht dann irgendwo noch da die letzten Sekündchen irgendwo rauszudrücken.
Okay. Kleines oder großes Blatt?
In der Regel großes Blatt versuche ich immer zu fahren, sobald es in die Anstiege geht, dann aber direkt dann auf dem großen Blatt bleiben natürlich. Dann,
Bikepacking oder normaler Urlaub?
Normaler Urlaub.
Flach oder bergig?
Aktuell bergig.
Zum Radfahren lieber Italien oder lieber Frankreich?
Italien.
Alpen oder Pyrenäen?
Alpen.
Alpen oder Dolomiten?
Alpen.
Lieblingssnack bei einer Pause auf dem Rad?
Belgische Waffel.
Sehr gut. Hast du ein Lieblingsrennen? Also ein Profirennen, was du zum Beispiel gerne schaust oder wo du auch sagst, da würde ich als Jedermannfahrer vielleicht mal gerne mitfahren?
Ich glaube, der erste Name von einem Rennen, den ich mir merken konnte, schon seit Kindheit, war immer Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja.
Lieblingsrennen an sich, also so klar, ich gucke saugern Tour, weil ich das halt einfach aus von Kindheit an geguckt habe und da wahrscheinlich auch einfach den größten Bezug dadurch dazu habe.
Hast du ein Lieblingsteam?
Lieblingsteam kann ich gar nicht großartig sagen, weil auch einfach so, ich meine, früher, ich glaube, mittlerweile gibt es einfach eine viel größere Fluktuation auch in den Teamnamen, weil einfach ja, Sponsoren wechseln und alles. Und es ist halt nicht mehr so dieses klassische, ich bin aufgewachsen mit Team Telekom. Ja. So, das ist einfach über Jahre durchgezogen worden. Dann hat es noch Festina dabei. Das waren einfach gängige Namen. Und jetzt hast du mittlerweile dann halt einfach immer 3-4 Sponsoren, die irgendwie in einem Namen drin sind. Und denkst dann so, okay, warte, was war das jetzt noch? Ja. Also dann noch, also, nee, aktuell Lieblingsteam tatsächlich nicht.
Eins der größten Fehler finde ich immer noch, dass da sich nicht einfach eine Scheibe vom Fußball abgeschnitten wird und man versucht einfach zum Beispiel ja, sich irgendeinen Namen zu geben und dann bleibt der Name halt einfach immer der Name.
Ja,
und die Sponsoren können ja trotzdem auf dem Trikot draufstehen.
Ja, so ein Traditionsteam quasi.
Genau, also zum Beispiel für mich ist immer das ein gutes Beispiel Team Quickstep, so ein belgisches Team, sehr erfolgreich. Und die nennen sich halt immer, also der Nickname von dem Team ist halt das sozusagen das Wolfsrudel, The Wolfpack. Mhm. Und ich denke mir halt immer, warum nennt ihr euch nicht einfach Team Wolfpack? Ist viel geiler als, ich meine, klar, aber also dann heißt es halt nicht mehr Team Quickstep, aber wenn du irgendjemand erzählst, Team Quickstep, ich meine, Quickstep macht halt Böden und Fenster. Also es ist immer so, ah, okay, cool.
Ja, aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie es beim Fußball ja auch gerne ist, Stadionnamen. So,
ja, ja, ne?
Also genau. Das sind halt einfach auch, verdammte Namensrechte, die da irgendwo verkauft werden. Und jetzt hast du es natürlich aber im Radsport ja zum Beispiel auch, du bist ja noch mehr eigentlich auf Sponsoren und auf Gelder angewiesen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das halt einer der Gründe dafür ist.
Ja, natürlich, ne? natürlich. Genau, ja, das tut immer noch weh als Borussia Dortmund-Fan, dass wir das nicht mehr Westfalen, also für mich wird es immer das Westfalenstadion bleiben, aber mittlerweile heißt es ja Signal Iduna Park.
Ja, ich meine, in Hamburg war es auch dann, das wurde nachher durch eine Faninitiative oder irgendeine vernünftige Initiative, wurde das Stadion wieder ins Volksparkstadion umbenannt. Also wo man einfach sagen kann, gut, die mussten den Namen zurückkaufen. So. Ja. Herzlichen Glückwunsch, aber immerhin bleibt das halt einfach wieder was, was man sich merkt. So, sei es halt auch, hier, das da vorne ist für mich das Müngersdorfer Stadion.
Ja, genau. Hast du einen Lieblingsfahrer?
Oh, Lieblingsfahrer. Es gibt einige, an die ich mich gerne erinnere. Marco Pantani fand ich immer absolut geil. Halt einfach so, weil ich war selber ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Junge. Da hat es halt einfach einen sehr, sehr kleinen Italiener, der dann eben auch noch der Pirat war. Das war, als ich klein war, schon eine Nummer, auch ein Miguel Indurain, das war einer der ersten Namen, die ich da irgendwo aufgeschnappt habe damals und wo ich dann aber auch oft dann, wenn ich dann eben in dieser kindlichen Spielwelt unterwegs war, dann war man halt Indurain, so genau wie beim Fußball, wenn du sagst, wegen, okay, so ich bin Van Basten und ich bin Matthäus.
Mhm. Ja, einfach, das ist ja eh Kindheitserinnerung, also an der Stelle passt gerade ganz gut. Vielen lieben Dank an Sigi Breuer, der hat mir an meine Podcast-E-Mail-Adresse eine Mail geschrieben letzte Woche. Und das war ein Kameramann bei der Tour de France, der immer für ARD, also fürs Öffentlich-Rechtliche, einfach gefilmt hat. Und der hatte noch eine VHS-Kassette von der Tour de France 1995, wo mein Vater seine erste Tour de France-Etappe gewonnen haben. Da wurde sozusagen eine halbstündige Dokumentation drüber gedreht. Ja, in dem Video oder in dem Film bin ich 2 Jahre alt und sozusagen er war live dabei, sozusagen mit der Kamera, wie mein Dad seine erste Etappe da gewinnt. Und er hat diesen Film digitalisiert und hat ihn mir sozusagen geschickt. Okay. Ich habe ihn mir runtergeladen, habe ihn mir angeguckt und das ist einfach, das war so geil, das anzuschauen und auch einfach, also gefühlt, wie langsam die damals gefahren sind im Vergleich zu heute, so in den Kameraeinstellungen, auch so an allem, wo du heute daran denkst, an Aerodynamik, Material, wenn du das guckst von damals, das ist einfach so viel, also so anders, das sieht einfach wirklich aus wie der letzte Amateursport. Das ist so witzig und so cool aber auch. Und ja, da war es halt ganz genauso. Also da saß halt Miguel Indurain da als der große Tourfavorit.
Ja.
Und es war einfach cool, das mal so zu sehen und so irgendwie so 25 Jahre zurückversetzt zu werden.
Aber hast du da eine Erinnerung mit 2 Jahren? Hast du wahrscheinlich gar nicht, ne?
Gar nicht.
Was ist denn deine erste Tour-Erinnerung?
Boah, meine erste Tour-Erinnerung. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber so ganz klassisch mit meiner Mama und ihrer Freundin Claudi, die war auch mal dabei sozusagen. Wir sind zu dritt zur Tour gefahren, das war mein Sommerurlaub. Also ich war nie die ganze Tour dabei, meistens so die erste Woche und dann meistens noch Paris zum Schluss. Und also als Kind war mein Highlight war immer die Werbekamerawane, die vor der Tour weggefahren ist. Und dann habe ich mir versucht, da möglichst viel einzuheimsen und bin dann sozusagen mit den Werbegeschenken mit von einer Mütze oder einem Hut über T-Shirt und einer Pfeife und Gummibärchen, keine Ahnung, das habe ich mir irgendwie so eingeheimst und bin dann da rumgerannt und war glücklich. Und als Kind interessiert das ja einen auch nicht. Also zum Beispiel für mich war auch immer Hamburger Cyclassics oder HIW Cyclassics damals, fand ich es absolut cool, weil die hatten immer so ein richtig cooles Kinderparadies, so ein Bällebad und du konntest dir das Gesicht anmalen lassen und so. Dann weiß ich immer noch, das Schlimmste für mich war, wenn meine Mama kam und so gesagt hat, so jetzt gleich ist Zieleinlauf, komm mal mit auf die Tribüne, wir schauen das jetzt. Und ich habe mir gedacht, so, ey, lass mich doch in Ruhe mit dem scheiß Zieleinlauf. Mein
Bälleparadies, was
genau, ich dachte so, ey, lass mir hier gerade ein Wal in mein Gesicht malen, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Traumrad?
Oh, mein Traumrad.
Gibt es da eins, wo du sagst, boah, das sieht richtig geil aus. Wenn mir der Weihnachtsmann das jetzt vorbeigebracht hätte, da hätte ich nicht Nein gesagt.
Boah, tatsächlich, da bin ich einfach viel zu wenig in der ganz harten Materie drin, dass ich sagen kann, okay, das und das Rad, das Modell, das ist auf jeden Fall so mein Rad, das ich unbedingt fahren möchte. So klar, ich habe immer irgendwo mal früher immer den Wunsch gehabt, ich will ein cooles Rennrad haben. War aber immer unerschwinglich. Mhm. Auch jetzt, wenn man eben ein Rad kauft, so, dann denkst du auch schon, na gut, da gibt es jetzt 2.500 Euro für ein Rad aus, das ist ja auch schon viel Geld.
Auf jeden Fall.
Und wenn du dann natürlich aber auch denkst, ja gut, aber sagen wir mal, der geneigte, etwas besser betuchte Hobbysportler, der geht, glaube ich, heute unter 5.000, 6.000 Euro nicht aus einem Fahrradladen raus mit einem Rad.
Und, kann's auch mal 10 sein.
Absolut. Ja. Und da ist es halt, also ich erwische mich immer dabei, wenn ich auf Webseiten von Radherstellern gehe, so ich skippe dann wirklich so die Modelle durch bis so in den Bereich, wo es dann für mich so Klick machen wegen, so okay, und da bist du so in deiner Preisspanne. Ja, ja. Aber deshalb, so ein genaues Traumrad könnte ich dir nicht wirklich sagen.
Okay. Letzte Frage, eine Schnellfragerunde. Nie wieder Radfahren oder nie wieder Stadion Borussia Mönchengladbach?
Da muss ich ganz knallhart sagen, dann nicht mehr Radfahren.
Das habe ich mir gedacht, aber fand ich eine gute Schlussfrage. Ja, lass uns jetzt mal ein bisschen über dich reden. Wir haben dich jetzt hoffentlich...
Haben wir ja gerade.
Genau, ja, wir haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, aber vor allen Dingen so über deine Projekte. Mhm. Ich hoffe, dass ich einigermaßen gut recherchiert habe und so ein bisschen die Dinge herausgefunden habe, über die man sprechen kann, die sehr interessant sind. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem offensichtlichsten, Radio Flanco.
Mhm, Radio Flanco. Geboren im März 2020. Ich war zu Hause in der Quarantäne. Es war der dritte Tag dieser Quarantäne, es war ein Mittwoch. Und ich hatte absolute Langeweile, saß quasi im Homeoffice in dieser Quarantäne, weil ich als dummer Mensch nicht verstanden habe, dass ich ja krank geschrieben werde, wenn ich in der Quarantäne bin. Also habe ich ganz normal über Teams dann meinen Job weitergemacht, dann meine Meetings gemacht und dann irgendwann habe ich mir mittags gedacht, so, boah, nee, ich habe jetzt einfach nur Bock, für meine Freunde ein bisschen Musik aufzulegen. Und dann habe ich mir auch gesagt, ja, nee, machst du eine halbe Stunde, machst du 10 Platten und dann machst du das auf Instagram und dann ist gut. Hab dann aber eben nicht im Hinterkopf gehabt, ja okay, das könnten ja auch dann eventuell ein paar Leute mehr gucken. Und dann war ich nachher bei Platte 7 ungefähr angekommen, guckte im Augenwinkel auf mein Telefon, was neben mir stand und sah auf einmal da die View-Zahlen hochgehen. So, und das war halt am Anfang, ging das los mit 12 bis 20 Leuten und auf einmal guckte ich rüber und es waren über 800 und das Tendenz steigend und der Chat, der drehte richtig durch. Was das Ergebnis war von dem wunderbaren Tommy Schmidt, der einfach gedacht hat, nö, 12 Leute ist mir zu wenig, ich mache jetzt Werbung dafür.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, an dem Tag bis auf über 5.000 Zuschauer hochgegangen. Und ich habe natürlich dann auch gedacht, okay, ich kann jetzt hier nicht aufhören nach 10 Platten, ich muss jetzt hier noch irgendwie weitermachen. Habe dann noch eine Stunde, glaube ich, weiter aufgelegt. Und dann kam halt eben einfach dann durch Telefonieren so die Idee, ja gut, das macht ja Spaß und ist ja vernünftig und scheint auch Leuten Freude zu bringen. Das machen wir jetzt täglich. Und dann kam eben noch mein Kumpel Flimmi dazu wo wir dann gesagt haben, okay, morgen macht Flimmi, dann machen wir das immer im Wechsel. Und aus diesem täglichen Wechsel wurde dann eben jeden Tag der Wechsel, eine Stunde lege ich auf, eine Stunde legt er auf, dann wieder ich, dann wieder er. Und dann haben wir quasi den Nachmittag beschallt. Und dann kam aber auch recht schnell der Gedanke, ja du, wenn das so viele Leute gucken, und in dem Chat hat sich dann auch so langsam rauskristallisiert, dass die Leute aus Spaß nach Merch fragten, dann machen wir doch Merch. Und dann haben wir mit einem anderen Kumpel, mit Flexi von Move Merch, dann wiederum, der hat angeboten, ja komm, ich mache euch was, ich mache euch einen Online-Shop und dann verkaufen wir T-Shirts. Und dann kam eben auch der nächste Gedanke, ja super, weil gerade Flimmi hat durch Corona gar keine Einnahmen mehr, weil er ist halt hauptberuflich DJ und dem ist alles weggebrochen. Und dann war die Idee, gut, dann haben wir zumindest durch diese Einnahmen, die kann man dann Flimmi geben. Und ich selber möchte eigentlich nichts davon haben, meinen Teil spende ich komplett. Und dann war die Idee geboren von Radio Flanco, dass man eben in der Krise das Gute sieht. Wir haben Sea-Watch und Viva Con Aqua als Spendenziele ausgemacht. Und dann am Ende von dem ganzen Reigen und dem Merch-Verkauf und allem dann 8.200 Euro insgesamt spenden können für Viva Con Aqua und für Sea-Watch.
Mega. Aber jetzt gibt es euch trotzdem noch. Also man kann immer noch zuhören, wenn man Bock hat.
Genau, jetzt gibt es uns immer noch. Wir sind immer noch jeden Tag ab 12 Uhr mittlerweile auf Twitch. twitch.com/radioflanco. Eine wunderbare Seite. eben täglich ab 12 Uhr. Manchmal ist es auch erst um 1, aber wir versuchen schon jeden Tag 12 Uhr aufrechtzuerhalten. Und das eben Montag bis Freitag bis dann ungefähr 15 Uhr jeden Tag. Das Wochenende haben wir jetzt mittlerweile rausgenommen. Anfangs lief es komplett jeden Tag durch, aber jetzt mittlerweile muss ich halt auch wieder normal arbeiten. Das heißt, ich habe nur noch meine Mittagspause eigentlich zur Verfügung, um das zu machen. Und dann wechsle ich mich eben mit Flimmi immer wieder ab. Und wir bespaßen dann eben die Menschen da.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Alle, die das hören, gerne mal vorbeischauen. Kannst du so ungefähr sagen, also ist es einfach komplett querbeet musiktechnisch oder gibt es da eine bestimmte Richtung?
Eigentlich ist es verhältnismäßig querbeet. Der Schwerpunkt liegt schon im Bereich halt Hip-Hop-Musik. Ich weiß aber noch, das allererste Set, was ich da gespielt habe, wo es dann auf einmal losging, da habe ich nur Yachtrock-Platten gespielt. Also wirklich nur so 70er, 80er Softrock-Musik.
Ja. Mega.
Und dann eben nachher kamen dann mehr Rap-Platten dazu, einfach weil ich dann gucken musste, okay, oh, was mache ich denn jetzt? Aber eben einfach durch die persönliche Prägung ist es schon eher diese Richtung, aber wir sind uns da nicht so schade, einfach in jedes Genre auszubrechen, in das wir halt rein wollen.
Eine Frage habe ich da noch, das frage ich mich schon sehr, sehr lange. An der Aachener Straße, da hängt so ein großes Plakat gegenüber vom Pimmock, wenn du so hochguckst.
Ja.
Ist das der Flimmi, der da drauf ist?
Das ist der Flimmi.
Ja, das habe ich mir nämlich schon immer gedacht.
Das ist Flimmi und der Bleibtreuboy, quasi das Team vom Bingolinchen hier in Köln.
Ah, siehst du, da war ich ja gar nicht mal so weit weg. Cool. Dann ein weiterer Punkt, so allgemein, wie war dein Werdegang? Also deswegen, also wir haben ja jetzt schon erfahren sozusagen, oder ich habe jetzt auch rausgefunden, dass das DJ auf Radio Flanco bezogen ist und das aber sozusagen eigentlich eher ein Herzensprojekt ist. Und oder machst du das auch beruflich richtig? Wie sieht das aus? Oder?
Also ich habe das mal eine Zeit lang beruflich gemacht. Also insgesamt lege ich jetzt seit etwas mehr als 20 Jahren Musik auf.
Okay.
Und hatte da auch zwischendurch mal, also gerade nach dem Studium, so ein bisschen die Idee, ja gut, das war noch während des Studiums, ja gut, da kann ich ja so Geld mit verdienen, da muss ich ja gar nichts anderes mehr mitmachen, das ist ja super. Dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, naja, wenn ich mich komplett aufs DJ-Dasein verlasse, dann muss ich halt auch Kompromisse eingehen. Dann kann ich nicht mehr nur Partys machen, auf die ich Bock habe. Mhm. Und dann muss man halt einfach für Geld auch Dinge machen, ja, die einfach nicht so übertrieben schön sind. Mhm. Dadurch kam dann eben noch die Fügung, dass ich dann halt noch beim Fernsehen anfangen konnte, habe dann mein Studium geschmissen, wegen dem Fernsehjob auch. Und das DJ-Dasein immer nebenher laufen lassen, das ist halt immer eine wunderbare Einnahmequelle nebenher gewesen. Aber auch eine, wo es für mich einfach auch darum geht, ja, ein Stück weit loszulassen, abzuschalten und mich komplett abzulenken vom normalen Alltag. Weil da kann ich halt andere Sachen machen. Und mittlerweile, ich meine, das habe ich dieses Jahr gemerkt, dieses Jahr konnte man nicht auflegen, außer eben in Livestreams. Man merkt dann schon, dass das große Einbußen sind mittlerweile. und dass einem da irgendwo auch was fehlt. Auch einfach nur das Gefühl, dass man vor Leuten steht und vor Leuten Musik macht. Aber so das DJ-Ding, das wird immer da sein bei mir.
Ja, sehr gut. Ich versuche auch den Hörern immer so ein, bei sehr interessanten Gästen wie bei dir zum Beispiel, wo jetzt der Lebenslauf nicht auf der Hand liegt, also bei einem Radprofi, das glaube ich, wenn man den Podcast schon länger hört, das ist immer, matcht sich immer so ähnlich, wie man Profi wird, das wissen die Leute. Aber jetzt zum Beispiel bei dir, glaube ich, ist es was relativ Neues. Erzähl mal von deinem Lebenslauf, wie das bei dir lief, bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Welche Stationen gab es da, wo du sagst, die waren super entscheidend? Und auch so ein bisschen so, vielleicht direkt zum Anfang, was ist vielleicht so ein bisschen, ja nicht wie so ein Motto, das ist ein bisschen klischeehaft, aber so ein bisschen so ein Prinzip oder ein Lebenssatz, wo du sagst, an den habe ich mich immer gehalten, damit bin ich immer gut gefahren.
Der Satz, der das beschreibt, ist halt einfach, ich möchte mir im Nachhinein nicht sagen, ich habe eine Chance irgendwo liegen lassen. Auch wenn ich bei irgendeiner Geschichte mit irgendwas auf die Fresse fliege, so, dann passiert das. Aber dann sage ich auch, okay, gut, ist passiert, das hast du gemerkt, ist nichts für dich, funktioniert nicht, aber du hast es gemacht. Du hast diese Erfahrung gemacht, wird dich immer prägen. Und ich würde mir halt niemals sagen, wegen, ach, hättest du doch mal damals den Weg irgendwie zumindest ausprobiert, es hat sich hier für die sichere Variante entschieden. So, da war ich nie so der Typ für. So, mittlerweile, wenn man älter wird, klar, so, dann kommt halt so der Sicherheitsgedanke immer mehr irgendwo in den Kopf rein. Aber an sich ist das halt immer so ein bisschen mein Leitsatz gewesen. Und an sich, mein Werdegang war eigentlich dadurch geprägt, ich habe sau viel Glück gehabt. Also ich habe mein Abitur gemacht im zweiten Anlauf. Den ersten Anlauf habe ich mir selber durch anfangende Auflegen einfach verbaut. Weil da war es einfach interessanter, in einem dunklen Kämmerlein zu stehen und Schallplatten aufzulegen, als jetzt Hausaufgaben für irgendwas zu machen. Also bin ich dann vom Gymnasium auf eine Gesamtschule gegangen, habe dann da mein Abitur gemacht, dann Zivildienst. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das kennst du nicht mehr.
Nicht.
War auch eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich da einfach auch so langsam gemerkt habe, da bin ich halt ein Stück weit erwachsener geworden auch. So, ich habe halt in einem Kinderheim Zivildienst gemacht, habe da mit schwersterziehbaren 6- bis 12-Jährigen gearbeitet. Und da brauchte man schon ein dickes Fell, weil die halt, sagen wir mal, jetzt nicht die nettesten waren, was halt einfach daran lag, dass die wirklich von ihrem Elternhaus größtenteils so kaputt gemacht worden sind, dass die halt einfach wirklich einen Scheiß losgezogen hatten. Nach dem Zivildienst bin ich dann an die Uni gegangen, habe erstmal Lehramt studiert. Was nahe lag, weil ich aus einer kompletten Lehrerdynastie komme. So, bei mir sind alle Lehrer. So, mein Vater ist Lehrer, beziehungsweise war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin, meine Stiefmutter Lehrerin, Stiefvater ehemaliger Lehrer, Stiefschwester Lehrerin, Schwester Lehrerin. Nur mein Stiefbruder, der ist kein Lehrer. Aber ansonsten alle. Also komplett dadurch geprägt. Deshalb auch so, ja gut, wenn ich nicht weiß, was ich machen will, mache ich auch mal Lehramt. Bin nach Wuppertal studieren gegangen, Sport und Geschichte. Nach 4 Semestern habe ich festgestellt, ist es nicht. Da habe ich damals ein Praktikum an der Schule von meinem Vater gemacht und da dann eben gemerkt, okay, es macht mir sehr viel mehr Spaß, die Kinder hier irgendwie zu verarschen, denen irgendeinen Scheiß zu erzählen, als die jetzt wirklich auf ein Abitur vorzubereiten. Ja. Und das war dann für mich so der Punkt, der gut, dann solltest du vielleicht nicht Lehrer werden. Ja, wär nett von mir. dann war es das erste Mal, dass ich meinen Eltern sagen musste, hört mal zu, ich breche das Studium ab. Habe mich ohne deren Wissen hier an der SPOHO eingeschrieben, beziehungsweise erstmal zum Eignungstest angemeldet, den auch bestanden. Und konnte dann nachher sagen, so hier übrigens, ich breche da ab, ich gehe jetzt dahin, das ist schon alles geregelt, ihr könnt eigentlich nichts mehr machen. Und dann war ihre Aussage, naja gut, dann mach das, aber wir werden dich jetzt noch 2 Jahre unterstützen und dann musst du auf eigenen Füßen stehen, dann musst du das selber hinkriegen. War fein für mich. Dann bin ich hier nach Köln gekommen, habe dann Sport auf Diplom im letzten Diplomjahrgang noch studiert mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation. Und da ist mir dann zum Schluss, so 3 Semester vor Feierabend, Oliver Pocher reingegrätscht. Den habe ich über Oliver Petzokat, den ich wiederum auf einer anderen, also auch einfach kennengelernt habe bei einer Fernsehproduktion, wo ich als Kandidat war damals. Da hat der mir, der hat den Kontakt hergestellt und da war ich ein Wochenende in Hannover. Und da meinte Pocher am Ende von diesem Wochenende, was machst du denn beruflich? So, ja, ich studiere noch. Ja, was willst du mal machen? Ja, an sich möchte ich Fernsehen machen. Und dann meinte er halt einfach eiskalt, ja gut, dann kannst du Montag bei mir anfangen.
Geil.
Dann bin ich montags zu Oliver Pocher gegangen und habe dann bei der Oliver Pocher Show als quasi Autor und Redakteur gearbeitet, ohne zu wissen, was das ist und was ich da zu tun habe. Meine Qualifikation war, das habe ich im Nachhinein erfahren, weil Olli Petzok hat dann wiederum Pocher gefragt hat, warum bietest du dir das denn an? Du kennst den ja gar nicht. Und der meinte halt nur so, ja, na gut, der hat einen Fukuhila und einen Schnurrbart, der sieht lustig aus. Das passt.
Das reicht.
Also der sieht lustig aus, muss gehen. Und seitdem mache ich quasi Fernsehen. Habe dann eben mein Studium geschmissen und habe mich dann über die Pocher-Show, die wurde dann abgesetzt. Von da bin ich beim Promi-Dinner gelandet als Autor und als Realisator. Sprich, ich habe die Dinner gedreht. Und so bin ich dann über unterschiedlichste Produktionen von Produktionsfirma zu Produktionsfirma getingelt. Habe dann da eben immer mehr gelernt, worauf es wirklich ankommt in diesem Job und was man da so alles für braucht. Also so die ersten 2-3 Jahre habe ich auch sau viel Murks gemacht. Also das war dann teilweise nicht so einfach für die Produktionsführung danach zu sehen, was ich denen da abgeliefert habe. Aber ist halt alles irgendwo dann gut ausgegangen, mit dem blauen Auge durchgekommen und jetzt mache ich seit über 10 Jahren diesen Job und bin absolut happy damit.
Mega, also da bin ich gerade begeistert. Das finde ich sehr, eine sehr schöne Story.
Ja, also im Nachhinein ist sie gut, aber es hat auf jeden Fall auch viele Möglichkeiten gegeben, wo man hätte sagen müssen, ja, lass es sein, mach was Vernünftiges. Aber das war eben, wie gesagt, nie so mein Anspruch. So, ich wollte halt mein Ding machen und auch meine Eltern hatten irgendwann recht schnell dann auch gesehen, der Junge wird seinen Weg gehen. So, wir müssen da gar nicht so drauf insistieren, dass der unbedingt jetzt da die Ausbildung fertig macht. So, der wird seinen Weg gehen. Und bis jetzt hat es geklappt.
Sehr gut. Somit bin ich mal hoffentlich richtig in der Annahme, dass dann 2020 für dich gar nicht so ein problematisches Jahr war durch Corona, weil ich natürlich jetzt sozusagen, jetzt wo ich mehr über dich weiß, gehe ich einfach mal davon aus, weil vorher, sozusagen in der Recherche für die Folge, habe ich erstmal DJ rausgenommen und dachte, oh, DJ 2020, Corona, was du gerade so ähnlich bei Flimmi gesagt hast, einfach alles weggebrochen. Aber für dich war es dann hoffentlich, ich hoffe jetzt mal, gar nicht so schlimm.
Ja, für mich war es eigentlich nicht so schlimm. In meiner Annahme war auch alles super. Aber ich habe auch jetzt dann zum Beginn der zweiten Welle dann so langsam festgestellt, naja, es sind halt schon, es ist ein großer Batzen, der monatlich fehlt.
Okay.
Und wenn man so seinen Lebensstandard darauf aussetzt, dass man eben sagt, okay, so eine vernünftige Wohnung, also wo man eben ein bisschen Miete bezahlen muss, ein schönes Auto will man auch noch fahren und dann noch die Ausgabe hier und da. Das hat mit Auflegen immer wunderbar geklappt. Wenn man jetzt ein Jahr lang nicht auflegt, dann merkt man halt irgendwann, oh, das ist ja alles weg. Das ist aber schade. Da muss man jetzt halt sich halt schon einfach dann ein Stück weit zurücknehmen. Aber das hat man dann halt auch einfach irgendwann erkannt. Und deshalb kann ich immer nur noch sagen, so ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich darf mich auch nicht beschweren und will mich nicht beschweren. Weil, Gott, ich bin sehr privilegiert, dass ich das machen darf, was ich mache und dass ich damit halt einfach durch diese Zeit gekommen bin.
Eine Sache, die mich auch noch brennend interessiert, du hattest es gerade schon mal ganz kurz erwähnt, die Grüngürtelrosen. Erklär doch mal den Hörern, was es damit auf sich hat.
Die Grüngürtelrosen sind der vielleicht mit Abstand schönste und auch freundlichste und bescheidenste Männerchor der Stadt Köln. Vor jetzt fast 2 Jahren gegründet worden, bestehen wir zurzeit, glaube ich, aus 86 Männern aus allen Berufsschichten und auch Altersschichten. Ja, wobei alle ist Quatsch, ich glaube, unser Ältester müsste jetzt so um die 50 sein und die Jüngsten sind dann, sagen wir mal so Anfang, Mitte 20. Da sind von DJs, Gastronomen, Taxifahrer, Anwälte, ist da alles dabei. Und wir haben uns damals halt gesagt, wir machen jetzt hier einen Männerchor, wir singen, wir können alle nicht singen, wir behaupten das auch nicht, aber wir tun es einfach und haben halt dann eine ganz gute Karriere hingelegt und jetzt im Dezember unsere erste eigene Single veröffentlicht.
Mega. Sag mal, zwei Fragen dazu noch. Die erste Frage wäre, ob es im Männerchor schon einen Radsportler gibt, einen Profi-Radsportler. Und eine zweite wäre, wie denn die Aufnahmekriterien sind.
Es gibt keinen, also zur Überraschung aller gibt es keinen Profi-Radsportler.
Schade.
Aufnahmekriterien sind einfach am Ende die, es muss Platz da sein und dann muss man halt einfach in dieses Gefüge reinpassen und bereit sein, sich mit einem Haufen sehr netter, aber teilweise auch sehr verrückter Menschen zu arrangieren und jede Woche dann eben auch enthusiastisch zu proben, was wir jetzt eben auch seit einem Jahr nicht mehr dürfen. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt, glaube ich, gerade vor Weihnachten noch oder nach Weihnachten einen Platz im Chor verlost. Da ist jetzt der Gewinner bekannt gegeben worden. Aber wenn man sich einfach an die Leute aus dem Chor hält, die man kennt, dann kann das sein, dass man da vielleicht aufgenommen werden kann.
Boah. Ja gut, aber wie ist das, wenn man nicht jede Woche zur Probe kommen kann, weil man vielleicht beruflich unterwegs ist, dann wird es schon schwierig.
Naja, man sollte schon
Wenn man da ist, kommt man aber.
Wenn man da, ja, das Wichtige ist einfach, dass man am Ende die Sachen kann. Und okay. Wir haben halt natürlich auch Auftritte dabei. Man muss sich das so vorstellen, wir sind sehr viele Leute, die nicht singen können, aber mittlerweile alle Kölner Venues gespielt haben. So, wir haben in der Lanxess Arena gesungen mit Cat Ballou. Wir haben beim Weihnachtssingen im Rhein-Energie-Stadion gesungen, standen am Mittelkreis und das Stadion war ausverkauft. Teilweise haben wir dann eben eine gewisse Beschränkung, weil einfach eine Bühne nicht groß genug ist. Und da muss man natürlich dann auch eben vor allem Mitgliedern argumentieren, ja, warum soll ich denn jetzt da stehen? Und da sind natürlich dann die Leute, die immer bei den Proben sind und das alles vernünftig können, natürlich dann eben die, die dann auch bei den Auftritten da stehen. Aber sag mal, wenn man Ehrgeiz an den Tag legt und sich engagiert, dann ist da vieles möglich.
Aber wir reden mal nach dem Podcast halt privat nochmal drüber.
Ja, warum denn nicht?
Das würde mich freuen. Ja, ich wäre so sozusagen eigentlich durch. Oder gibt es noch Themen, wo du sagst, da das müssen die Leute da draußen erfahren?
Boah. Na, an sich bin ich ja ein sehr, sehr uninteressanter, kleiner, schüchterner Junge. Nee, du hast ja schon das Wichtigste quasi rausgeholt, auf jeden Fall.
Da bin ich ja zufrieden. Dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt auf der Agenda. Mhm. Das ist nämlich der Style-Check. Ja, das neue Jahr 2021 hat gerade begonnen. Mittlerweile haben schon einige Teams ihre neuen Trikots veröffentlicht fürs nächste Jahr. Und ja, wir beiden werden uns die jetzt einfach mal anschauen und ein bisschen bewerten und sagen, hey, das gefällt uns gut, das gefällt uns gar nicht gut. Also direkt mal von vorne herein kann ich sagen, also wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade procyclingstats.com geöffnet, blicken jetzt gerade auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Trikots aus der ersten Liga und dann nochmal 9 aus der zweiten. Ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf die erste Liga. Welches Trikot sticht denn für dich heraus, wo du sagst, boah, das gefällt mir richtig gut? Und auch bei welchem sagst du, das geht gar nicht? Also, wenn du noch überlegen willst, kann ich schon mal anfangen.
Ich meine, wenn es eine spontane Geschichte ist, was mir da spontan ins Auge sticht, das haben wir hier in der Mitte. Was haben wir denn da?
Team Bike Exchange.
So.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das wäre bei mir auch gekommen.
Also ich finde das tatsächlich gar nicht so scheiße. Was ein bisschen seltsam ist, sind da unten diese türkisen Applikationen, die an den Seiten da noch hängen. Aber ich mag die Schattierung, dass es eben aus dem Dunklen dann hoch in das Weiße geht. Dass es nicht so ganz kantig gehalten ist.
Also das Witzige ist, also man muss für die Hörer dazu sagen, dass wir nur die Trikots vor uns sehen, nicht die Hosen. Das macht ja dann auch nochmal viel aus.
Ja gut, das könnte sein, dass die Hose eventuell.
Wenn die Hose dabei ist. Ich finde es witzig, dass du jetzt genau das gepickt hast, weil das ist auf absolut Platz 1 von dem hässlichsten Trikot, was ich mir vorstellen könnte. Wir haben ja nur so einen kleinen Mugshot hier vor uns, aber ich habe es mir auf Instagram schon mal in Ruhe angeguckt, also Team Bike Exchange, weil ich da denke gerade, hey, was ist denn das überhaupt für ein Team? Das ist eigentlich das Team Mitchelton Scott, also das australische Team. Die haben jetzt ein komplett neue Sponsoren für nächstes Jahr. Und als ich das gesehen habe ich mir wirklich gedacht, oh, Das gefällt mir auf Anhieb mal so gar nicht. man muss sagen, dass wirklich typisch Radsport so ein bisschen ist leider sehr, sehr wenig verändert worden. Also das Team Lotto Soudal hier, das Team Cofidis, Groupama FDG, die Movistar.
Das erinnert mich auf jeden Fall so richtig an das alte, hätte ich jetzt an Festina gedacht, aber nee, was könnte aber auch Cofidis sein irgendwo?
Ja, das hier ist Cofidis.
Ja, habe. Aber, ja. Nee, aber das ist, erinnert mich halt an ein altes Design, was man irgendwo schon mal gesehen hat.
Nee, aber das gibt's halt schon ewig. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also die vier Trikots hier, die haben sich, also auf jeden Fall seit der letzten Saison nicht verändert, aber Cofidis fährt, glaube ich, schon seit 20 Jahren so rum. Groupama mindestens seit 10 oder 15 Jahren, auch original dasselbe Trikot, gar nichts verändert.
Gibt's Fans, die sich jede Saison das neue Trikot kaufen?
Also Hardcore-Fans schon, aber also, das machen die wenigsten, um ehrlich zu sein.
Und gibt es auf jeden Fall Leute, die 20 exakt gleiche Cofidis-Trikots hängen haben?
Das hoffe ich nicht, das hoffe ich nicht. Da wollte ich nur kurz sagen, dass bei den vier Teams, die haben fast gar nichts geändert. Wirklich mit Abstand am allerbesten gefällt mir das Trikot hier ganz oben links auf unserer Seite. Team Age Dessert La Citroën Mondial. Weil die haben eigentlich regelmäßig den Preis fürs hässlichste Trikot abgesahnt in den letzten Jahren. Und die sind jetzt mal einen ganz anderen Weg gegangen, haben jetzt Citroën als Hauptsponsor und einfach mal diesen kompletten Druck komplett quer drauf zu machen, in so einem braun-rot auf ein weißes Trikot. Also ich habe es auch, wie gesagt, da auf Instagram nochmal größer gesehen, das gefällt mir extrem gut. Aber auch da habe ich auf anderen Seiten zum Beispiel schon gesehen, die wieder gesagt haben, hey, wieder geschafft, das hässlichste Trikot zu machen. Da bin ich zum Beispiel mal ganz anderer Meinung. Das finde ich super schön, aber also das Trikot polarisiert auf jeden Fall.
Ich meine, das ist halt dann doch sehr schlicht natürlich in seiner Darreichung. Ne? Also es ist, ich glaube, wenn ich jetzt eine Etappe gewinnen würde und ich müsste jetzt gucken, okay, ich müsste gucken, dass ich den Sponsor hier vernünftig repräsentiere, dann musst du aber auch sehr, sehr aufrecht und gerade durchs Ziel fahren, damit man erkennt, wo du herkommst.
Das stimmt.
Da sind andere Teams natürlich ein bisschen entspannter unterwegs.
Also man muss sagen, das Team De Koenig Quickstep ist sehr, sehr dunkelblau dieses Jahr.
Ja,
und das sieht man jetzt im Detail nicht, aber das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, das Team Wolfpack. Die haben jetzt mittlerweile sogar so auf diesem dunkelblauen sind so ganz helle, blaue Farbkleckse, was ein Fell darstellen soll, weil sie sozusagen diesem Wolf nahe kommen wollen. Finde ich sehr amüsant und aber trotzdem, das Trikot gefällt mir gar nicht schlecht. Team Bora Hansgrohe, sehr klassisch gehalten, wie man sie kennt, aber trotzdem so diese Farben einfach was ganz anderes, sticht raus, finde ich echt ganz gut. Für mich neben dem Team Citroën auf jeden Fall richtig schön ist dieses dunkelgrau Anthrazit von ehemals Ineos, jetzt Grenadier. Auch so mit diesem umgedrehten V finde ich sehr, sehr cool.
Das wäre aber auch so ein Trikot, dass ja diesen wunderbaren, zumindest kam mir das dieses Jahr so vor, dass ja ein Trend dahin geht, dass man nach Möglichkeit fast All Black fährt. So.
Ja, voll.
Und das könnte ich mir da schon durchaus vorstellen. Was sagst du zu deinem neuen Trikot?
Genau, das wäre jetzt, da wäre ich jetzt auch noch hingekommen. da müsste man jetzt leider eigentlich auch die Hose dazu sehen noch. Also ich bin ganz ehrlich, jetzt so auf den zweiten, dritten Blick gefällt es mir ganz okay. Als ich es ganz am Anfang gesehen habe, du musst dir vorstellen, wirklich die Hose ist wirklich komplett dunkelblau gehalten, auch so wie der untere Teil des Trikots. Und dann habe ich sozusagen von der Hose bis zur Brust hochgeschaut und dachte, oh, schön. Und dann kam dieser ganz klare Weißabschnitt und ich denke mir so, warum macht ihr das? Also ich hätte mir gewünscht, da sozusagen Designer Rick hätte sich gewünscht, dass es komplett dunkelblau wäre. Das hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Jetzt sozusagen mit dem oberen Weißen und der obere Teil ist weiß, der untere Teil ist blau, gefällt mir nicht ganz so gut. Ich finde es auch ein bisschen langweilig, sag ich mal. Also jetzt gar nicht böse gemeint, aber da könnte mehr passieren.
Ja, ich sag mal, der weiße Hintergrund, der ist, finde ich, auch da jetzt einfach sehr, sehr undankbar, weil da merkst du halt wirklich so, ja, da oben passiert eigentlich nichts, außer dass da nur Schriftzüge stehen. Und dadurch ist es so da oben so unruhig auf einmal.
Ja. Ich bin jetzt hier gerade mal, also hier das zum Vergleich, das ist unser altes Trikot. Also ich muss erstmal sagen, natürlich gegenüber dem alten Design gewinnt das Trikot hier auf jeden Fall schon mal einen Preis, das neue, das wir haben. Weil da muss man wirklich sagen, das alte sieht, ich will nicht sagen, noch schlechter aus. Aber das sieht nicht so gut aus. Du siehst es jetzt hier. Jetzt ist jetzt sehr kompliziert hier alles. Aber hier siehst du es so ein bisschen besser.
Ja.
Der untere Teil ist komplett jetzt dunkelblau. So ab den Nippeln, sage ich mal, ist es dann weiß. Jetzt mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen, finde ich gar nicht mehr so schlecht.
Mhm.
Ich muss es dann mal getragen, an mir auch sehen. Aber ja, gibt schlimmere Trikots, gibt aber auch bessere Trikots. Also ich würde mal sagen, wir reihen uns da so ein bisschen im Mittelfeld ein.
Ja, absolut.
Und ja, sonst, vieles ist halt wirklich sehr, sehr gleich. Also zum Beispiel Team Jumbo-Visma hat einfach nur schwärzere Ärmel jetzt, sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ja,
die sehen aber auch aus wie eine belgische Kneipe irgendwie.
Ja, das kommt dazu. Sonst gibt es noch das Team UAE, das ist jetzt hier, glaube ich, auf dem Bild gar nicht drauf, aber ich finde, die haben sich sehr gemacht, die haben jetzt auch schwarze Ärmel, also das Trikot, die haben gefühlt gar nicht viel verändert, aber was die verändert haben, macht das Trikot einfach viel, viel schöner. Dann gibt es ganz, ganz Neues, war ehemals Team Sunweb, da war das ja eher weiß-rot oder rot-weiß, die sind jetzt schwarz und hellblau, Team DSM, muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
Vor allem, wenn du so einen krassen Change halt in deiner Farbgebung halt machst, das ist ja auch dann, also ich meine, das ist schon ein großer Schritt, weil dann bist du ja komplett weg von den Gewohnheiten, sagen wir mal, deiner Anhänger, ja, die einfach wissen, okay, da vorne fährt einer von mir.
Das stimmt. Also,
das ist auch richtig toll.
Du hast jetzt gerade aufs Team B&B gezeigt.
Oh,
die sind auch, das ist dann aber Team Bardiani ist auch sehr, sehr schräg mit diesem Grün und Lila.
Ja, das ist fast irgendwo so. Es könnte auch ein Vorfeld-Bochum-Trikot sein, so ein bisschen aus den 90ern.
Also ich lege mich fest, die Top 3 für mich dieses Jahr sind Age Dessert, La Citrienne, Mondial, auf Platz 2 Ineos Grenadier und auf Platz 3 Alpecin Phoenix, wobei Alpecin Phoenix und Ineos wirklich sehr gleich sind mit diesem schwarzen, dunkelgrauen Hintergrund und dann rote Sponsoren drauf, rot-weiß. Gefällt mir aber einfach sehr gut und wirklich, für mich das hässlichste Trikot ist das Team Bike Exchange.
Ja, es ist halt einfach, also ich kann ja auch von hier, ich meine, ich sitze nicht weit weg vom Laptop, so ich kann exakt nicht erkennen, was da drauf steht und habe halt einfach nur diesen Farbverlauf, der sich da so durchschlängelt irgendwo. Also es sticht halt zumindest raus.
Das stimmt. Na gut, ich hatte dir eine Aufgabe gegeben, dass du als DJ ein paar Tracks mitbringen sollst.
Korrekt.
Die unsere Hörer sich dann im besten Falle auch gerne anhören. Einmal so drei Tracks, die so ein bisschen gechillter sind, vielleicht so für den Abend, wenn man einfach chillen will. Mhm. Und drei Tracks, die man sich auf der Rolle, auf dem Hometrainer anhört oder irgendwie auf dem Rad, wenn man richtig ballern will.
Habe ich dabei bei den entspannten Tracks. Ich habe es auf zwei reduziert, muss dazu aber sagen, dass die erste Nennung dabei, das ist wunderbare Lo-Fi-Hip-Hop-Instrumental-Musik von Flitz und Suppe. Ein schöner, obskurer Name. Ich meine auch, die kommen aus Köln, zumindest aus der Umgebung hier. Die haben eine EP gemacht, die nennt sich Breeze and its Recipes. Das ist einfach eine so entspannte EP, die man so in einem durchweg hören kann. Das ist eigentlich, du kommst nach einer Tour nach Hause, es ist draußen noch warm, du legst dich auf den Balkon und hast erstmal eine halbe Stunde einfach nur Augen zu, Regeneration und fühlst dich damit am Strand. Also es ist ein Traum.
Okay.
Und andere Empfehlungen, All-Time-Classic von Air, All I Need.
Auch für die Hörer, wenn ihr jetzt nicht mitschreiben wollt, du wirst mir sicherlich einen Screenshot schicken und dann kann ich es in die Shownotes packen.
Ich denke, das werde ich tun. Das sind auf jeden Fall.
Also ich werde sie mir anhören. Ich kenne jetzt beide auf Anhieb nicht, werde mir aber beide natürlich anhören.
Ich glaube, den wirst du durchaus kennen, okay. Weil das ist einfach so ein Klassiker, auch mit einem wunderschönen Video damals. Das war so ein verhältnismäßig langes Musikvideo mit so einer Liebesgeschichte zwischen einem Skateboarder und einem Mädel und sowas, aber einfach richtig schöner Song. Und natürlich radsportspezifisch auch super, weil er aus Frankreich kommt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. dann kommen wir zu drei Tracks für die Rolle beziehungsweise fürs Ballern auf dem Rad. Und da habe ich auch unterschiedliche Kategorien jetzt mitgebracht. Denn zum einen ist da ein Song dabei, der, wie ich finde, wirklich für einen langen Anstieg passt, wo du einfach nochmal alles rausholen musst und auch denkst, ich will jetzt nur noch hier hoch und oben gibt es gleich eine Waffe für mich. Und das ist Flux Pavillon mit I Can't Stop. Okay. Eigentlich eine Dubstep-Nummer. Also verhältnismäßig langsam. Und, rührt so aus meiner Zeit her, wo ich versucht habe, auf Musik zu laufen und mir Mixtapes gemacht habe, die immer in einer gewissen BPM-Zahl sind, die meiner Schrittfrequenz entsprechen sollten, damit ich da auf jeden Beat einen Schritt machen kann. Und der liegt relativ niedrig bei so ungefähr 70, 75 Beats per Minute, aber der drückt einen halt wirklich richtig schön berghoch. Nächste Nummer, da ist wirklich einfach nur Freidrehen angesagt, DJ Fresh, Gold Dust. Da ist einfach wirklich nur Vollgas und nochmal aus dem Sattel raus und richtig schön einen raushauen. Und ein richtig schöner antreibender Track, gerade auch dann in Beziehung zu Green Berlin, meiner wunderbaren Familie aus Berlin, Materia mit Feuer.
Okay.
Weil der auch einfach, ja.
Den kenne ich sogar zum ersten Mal.
Ne, ja, immerhin, guck mal, ein Treffer dabei. Aber der hat halt immer einfach seine schönen, etwas ruhigeren Teile, aber es ist halt alles mit einer gewissen Aggressivität, sehr, sehr drückend und dann halt einfach Explosionen auch da drin, wo du einfach dann weißt, okay, so und jetzt gehe ich nochmal raus und jetzt haue ich nochmal alles rein.
Also ich habe mich, als ich dir die Aufgabe gegeben hatte, hier ein paar Tracks rauszusuchen, habe ich mich sogar ein bisschen anstecken lassen und habe jetzt gar nicht spezifisch für diese beiden Szenarien-Tracks rausgesucht, sondern habe einfach mir gedacht, okay, wenn ich gerade draußen Rad fahre, wo ich höre einfach meistens dann entweder irgendwelche Playlists, die ich mir selber zusammengestellt habe auf dem Handy oder einfach auf zuletzt gespielt und zufällig halt einfach dann sozusagen, was kommt und bei welchen Tracks, die so gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, lange nicht gehört oder boah, mega, da geht mir das Herz auf und das geht los mit einer auch eher ruhigeren Nummer. Das ist, gerne mal anhören, Runaway Train von Soul Asylum.
Soul Asylum, ja.
So wird so jetzt ausgesprochen.
Ich glaube, Bravo Hits 11 war das, 1996, die Kante.
Also wirklich, das kam letztens hier, als ich die Umzugskisten gepackt habe, da dachte ich, da hatte ich richtig gute Laune. Dann ein Song, zu dem man wirklich sehr gut abgehen kann, auf der Rolle oder einfach draußen mal ballert. Das ist von Dardan, Daytona. Mhm. Wirklich sehr stumpf, aber sehr gut. dann eine sehr, sehr ruhige Nummer, die mich mal ein bisschen nachdenklich stimmt, ist Der Mann und das Meer von Finn Kliman. Mhm. Dann eine weitere Nummer, die mich letztes Jahr begeistert hat, die auch wirklich in vielen Playlists von mir zu finden ist, ist der Song 999 von Louis. Der ist dem Rapper, oh, das ist jetzt unangenehm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Juice WRLD ist der gewidmet.
Genau, letztes Jahr gestorben.
Ich fand einige Tracks sehr gut von Juice WRLD und oder Juicy WRLD, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Mache ich mich jetzt gerade wieder zum Löffel hier, aber...
Nö, einfach, das ist ja deine Interpretation, das ist ja das Schöne.
naja, auf jeden Fall finde ich das Lied sehr, sehr gut. Das nächste ist auch ein bisschen stumpfer, aber auch sehr, sehr gut, da kann man richtig geil mitmoven. Das ist Carmen von Sido. Und die letzten beiden Tracks, die auch... weiß ich gar nicht, wie sich die eingeschlichen haben auf mein Handy, aber ich bin Guilty Pleasure-mäßig wirklich zu krass abgegangen zu diesen beiden Songs. Die sind beide von Tic-Tac-Toe.
Okay.
Und zwar Warum?
Ja.
Und Ich liebe dich. Beides unglaublich gute Songs.
Weil Ich liebe dich kenne ich nicht. Den habe ich tatsächlich...
Den kennst du 100%. Da singen die den ganzen Refrain in so einem französischen Akzent. Ich darf das, glaube ich, leider im Podcast nicht anspielen, aber auf jeden Fall mal alle hören. Ja, und Warum ist einfach so, geht so mal so ein alter Drogentrack, sag ich mal, aber
ja,
auch
ja,
extrem geil. So, wenn du den hörst, hört man einfach so, okay, der Song ist schon alt, aber einfach mega gut, so von den Beats und so auch her.
Ja, aber das war ja, ich glaube, das war die Das war, glaube ich, der größte Hit von Tic Tac Toe damals.
Ja, glaube ich schon.
Bevor sie sich getrennt haben, ja, in einer sehr, sehr lustigen Pressekonferenz. Oder hast du das noch miterlebt damals?
Nee, war ich zu jung. Also ich habe das in diversen Rückblicken gesehen. Ich, ne?
Ja.
Also. Ich habe das in diversen Rückblicken gesehen, aber nicht mehr, also nicht live. Genau, bevor wir eigentlich zu den letzten beiden Rubriken des Podcasts kommen, hatte ich der auch, so wie ich bin, mit ein bisschen zu großer Klappe gesagt, ey, du kannst mich fragen, was du willst. Also, wenn du Fragen mitgebracht hast, darfst du sie jetzt gerne stellen.
Das habe ich tatsächlich. Und ich fand es auch gar nicht so einfach, da Fragen zu finden. Weil auf der einen Seite hast du gesagt, das ist der Real Talk Podcast, du kannst fragen, was du willst.
Mhm.
Und ich habe halt wirklich überlegt, was sind die Fragen, die mich da am meisten am brennendsten interessieren, die ich vielleicht nicht zwingend bei einem Kennenlernen, wie wir es jetzt hier haben, ja, direkt stellen würde. Aber ich habe ja quasi auch dann ein bisschen geguckt, okay, gut, Rick Zabel, wann ist er überhaupt geboren und wo kommt er her? Das waren sehr, sehr wichtige Infos. Aber darüber hinaus, klar, mit deinem Vater bin ich groß geworden. So, das war damals einer der Radsporthelden auch für mich. Und daraus ergibt sich auch schon mal eine wichtige Frage. Weil dann habe ich auch gesehen, gut, dein Opa war auch Rennfahrer. Das heißt, ihr seid eine Rennfahrerfamilie. Und du hast ja auch recht schnell und auch eigentlich recht genau für dich gesagt, so, nee, ich gehe genau diesen Weg auch. Ich werde auch Profi-Radfahrer. Und du hast auch dein Abi dafür geschmissen.
Genau.
Das habe ich bei Wikipedia gelesen. Wie war es denn für dich, wann hast du für dich genau festgelegt, ich gehe diesen Weg und ich ordne dem jetzt alles unter?
Also die Entscheidung, ich probiere das, war...
Und ich stelle direkt noch eine Zwischenfrage dabei, weil das absolut leidige Thema des Radsports hat ja in deiner Familie auch kurz vorher Einzug gehalten. Das war 2004. Müsste das gewesen?
2007 war, glaube ich.
War es 2007?
Das Geständnis meinst du?
Genau, das,
genau,
war 2007.
Ja, das war 2007.
Aber
genau.
Es war 2007, nicht 4, genau.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall vor deiner Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht das Abi hier auf der Schule, sondern ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag. Das heißt, ja, du wusstest ja, wie das in diesem, also was auf dich zukommt irgendwo.
Also ich fange auch mal, ich hole auch mal weiter aus. Das ist ähnlich wie bei dir, da hast du recht. Also bei dir war es die Lehrerfamilie, bei mir ist es so ein bisschen die Rennradfahrerfamilie, weil natürlich ist mein Vater Profi gewesen und auch mein Opa schon, also der Vater von meinem Vater. Allerdings ist auch auf der anderen Seite, mein anderer Opa ist auch Radrennen gefahren. Mein Onkel, also der Sohn von meinem Opa, ist auch Radrennen gefahren. Somit war meine Mutter sozusagen, also ihr Bruder und ihr Vater sind Radrennen gefahren und dann an der Radrennstrecke haben sich dann mein Vater und meine Mutter kennengelernt.
Mhm.
Das heißt, ja, durch und durch eine Radsportlerfamilie. Haben wir auch alles im Detail schon öfter mal hier in den vorherigen Podcast-Folgen besprochen. Deswegen hole ich da jetzt nicht weiter aus. Dann zu der Frage. Also bei mir war es so, dass ich schon relativ früh meinen eigenen Kopf hatte und ja, ich habe 3 Jahre Fußball gespielt, habe dann angefangen Rad zu fahren. Ich glaube, mit zwölf habe ich angefangen. Habe dann mit 14 Jahren so meine erste gute Saison gehabt, sage ich mal, in den Nachwuchsklassen. So einfach in den Rundstreckenrennen in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, damals 16 Siege in einer Saison. Das war ganz gut. Also da gab es noch einen, der deutlich besser war. Das war der Thomas Schneider, der war auch deutscher Meister. Aber kurz danach kam ich dann schon in Nordrhein-Westfalen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt schon in NRW ein ganz guter Fahrer bin in meiner Altersklasse, ich will irgendwie mal probieren, vielleicht kann das ja auch deutschlandweit was werden, aber dafür muss ich irgendwie, ja, mal professioneller das Ganze angehen. Habe mich dann mit meinen Eltern informiert, dann gab es sozusagen ein Sportinternat, ich bin dann nach Erfurt auf die Sportschule gewechselt, das war dann so der nächste Schritt. Als ich dann da war, hat es auch wieder, ja, locker so 1,5 Jahre gebraucht, bis ich mich da wieder so langsam durchgesetzt habe. Bin dann irgendwann in die Nationalmannschaft gekommen, war dann deutschlandweit ganz gut. Und das war so der Punkt, das war dann so U17 zweites Jahr, U19 erstes Jahr, das heißt, da ist man so 16, 17. Und das war dann der Moment, wo ich gesehen habe, hey, ich habe da irgendwie Bock drauf und ich will das mehr machen. Und dann in der U19-Klasse, in den beiden Jahren, habe ich mir gedacht, die nächsten 2 Jahre sind jetzt schon wichtig, auch international ganz gut zu fahren. Das ist mir dann einigermaßen gut gelungen, würde ich sagen. Und dann war für mich einfach klar, so hey, für mich wäre das Nonplusultra, das war damals immer das Team Rabobank U23. Das war so, ja, in der U23-Klasse war das so, da wusste man, wenn man in dem Team angenommen wird, dann hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, Profi zu werden. Das heißt, es war für mich so ganz weit entferntes Ziel, dass ich in dem Team erfahren will, wenn ich aus meiner U19-Klasse rauswachse. Das heißt, ich habe einfach 1,5 Jahre vorher schon mir die E-Mail-Adresse von dem Teammanager besorgt und habe dem immer so ein monatliches Update geschrieben, einfach von meinen Ergebnissen und wie meine Saison läuft. Habe da auch, keine Ahnung, ich glaube, auf meine ersten 5, 6 Mails, also ein halbes Jahr locker, keine Rückmeldung bekommen. Und dann irgendwie nach dem 7. Monat kam dann mal so eine erste Rückmeldung, hey Rick, okay, wir haben dich jetzt mal auf dem Schirm, wir beobachten das. Und dann bin ich sowohl auf der Bahn in Apeldoorn damals im Winter ein ganz gutes, ja, so ein internationales Turnier bin ich da ganz gut gefahren, als auch dann im Frühjahr meines 2. Jahr Juniores, in den Junioren, die Tour der Axel heißt, glaube ich, 3 Tage von Axel, also 3 Tage von Axel, so die wichtigste Juniorenrundfahrt in Holland. Da bin ich dann 4. in der Gesamtwertung, glaube ich, geworden. Und da war dann so, dass die wirklich gesagt haben, hey, guck mal, der schreibt uns irgendwie immer E-Mails, jetzt fährt er auch noch ganz gut Leistung. Dann haben die mich eigentlich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und als ich dieses Bewerbungsgespräch, sozusagen die Einladung bekommen habe, dann bin ich erst zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, pass auf, ich schreibe irgendwie schon seit einem Jahr diesem Team Mails, weil das ist mein absolutes Traumteam. Ich habe da jetzt eine Bewerbung bekommen, darf ich da hinfahren? Und dann haben die erstmal gesagt, hey, aber du bist doch jetzt in Erfurt auf der Sportschule. Mach erstmal den Abi und so. Und ich habe gesagt, ja, will ich machen, außer ich werde angenommen. Also es ist ja erstmal nur ein Bewerbungssprechen auch. Wenn ich angenommen werde, dann will ich aber die Schule schmeißen. Das gab auch sehr viel Trouble in der Familie. Aber auch schon im Podcast ein paar Mal besprochen. Mein Papa war eher dagegen, meine Mama war eher dafür. Es ist dann der Weg gegangen, so wie es gegangen ist. Also ich wurde dann angenommen. Ich habe dann da sozusagen noch damals noch heimlich unterschrieben, durfte sozusagen in meiner Schule noch gar nichts davon sagen und so. Und dann, als das, ich glaube, damals hatte ich die 11. Klasse dann abgeschlossen. Und dann, als es sozusagen in die Herbstferien ging, bin ich nach Unna und bin einfach nie wieder zurückgekommen so und habe dann einfach per Pressemitteilung so, hey, ich bin jetzt hier Profi geworden gerade. Ja, habe ich auch schon ein Thema hier gesagt, das ist im Nachhinein auch für mich, wenn ich so selber jetzt darauf zurückgucke, mich frage, wow, da hatte ich einen krassen Charakter und dass ich das so durchgezogen habe, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch die Eier hätte, das so zu machen, weil wie du auch gesagt hast, umso älter man wird, umso mehr wird man so ein bisschen so ein Sicherheitstyp. Damals habe ich mir da nie groß Gedanken gemacht, das war für mich wie ein Stein gemeißelt. Trotzdem ist es jetzt, wenn die Frage kommt, so ey, bist du jetzt Profi geworden, weil dein Papa und dein Opa das gemacht haben? Nee, das hat ja damit gar nichts zu tun. Ich habe mich einfach in den Sport verliebt und wollte das so für mich machen. Das Witzige ist aber, wenn mich jetzt Leute fragen, ob ich mir das für meinen Sohn auch wünsche, nachdem ich das jetzt seit Jahren mache, denke ich mir so, ach nö, musst du ja eigentlich gar nicht machen. So, also was irgendwie mein Papa damals auch zu mir immer gesagt hat, so ey, du kannst auch alles andere machen, außer Radsport, du musst nicht Radprofi werden. So, das ist zwar ganz cool so, weil eigentlich ist die Annahme immer, dass er mich gepusht hat in die Richtung, aber es war eigentlich immer eher das Gegenteil, dass er wirklich gesagt hat, überleg dir das gut, es ist ein harter Beruf und so. Und um noch auf den anderen Teil der Frage zurückzukommen, dass eigentlich so dieses Dopinggeständnis und alles von meinem Papa da nie eine große Rolle gespielt hat für mich. Also es war natürlich, ich war von meinem Papa mal sehr betroffen, fand das immer alles sehr schade, was da passiert ist. Und auch als Fan des Sports und Fan des deutschen Radsports, was dann da alles ans Licht gekommen ist, war sehr schade. Aber in den Gesprächen mit meinem Vater, weil er zur selben Zeit immer noch aktiv sozusagen dann schon als sportlicher Leiter und so in neuen Teams war, hat er mir auch immer verklickert, hey, das war damals eine sehr dunkle Zeit, aber zum Glück haben sich die Dinge gebessert und du kannst jetzt in einer besseren Zeit fahren. Also das war jetzt nie so, dass mein Papa irgendwie gesagt hat, hey, so im schlimmsten Falle stellt man sich das so vor, dass er sagt, ey, du musst dann aber auch dopen, um gut zu sein. Das war natürlich das genaue Gegenteil, dass er gesagt hat, hey, ich supporte dich trotzdem Radprofi zu werden, weil du zum Glück nicht mehr dopen musst, um gut zu fahren. Mittlerweile ist der Radsport sauber geworden und ich kann dich im guten Gewissen in diesen Sport hereinlassen. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen.
Ja, absolut. Und jetzt würde ich aber auch dann da tatsächlich direkt ein Stück weit nämlich weitergehen. Weil ich habe auch hier die letzte Folge mit deinem Vater gehört, wo du eben auch schon einmal gesagt hast, von wegen, ja, ich habe dieses Jahr auch so einen Schnelldurchlauf gemacht. Sprich, du hast bis dato, klar, du bist Radprofi, du bist die großen Touren gefahren. Und jetzt dieses Jahr hast du einmal so komplett Durchlauf gemacht, von wegen, okay, verlobt, geheiratet, Kind gekriegt, Wohnung gekauft, zack, bumm. Und jetzt, nächste Woche fahre ich wieder ins Trainingslager. Jetzt geht's wieder von vorne los. So, wie ist das so für dich jetzt, so dieses Nest, was du dir gebaut hast, jetzt dann doch auch wieder zu verlassen mit dem Wissen, wie du selber aufgewachsen bist und wie es für dich als Kind war mit einem Vater, der Radprofi ist und viel unterwegs ist?
Das ist schwierig, da bin ich ehrlich. Da habe ich mir jetzt am Anfang noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil das schiebt man ja immer in die Ferne auch, bis es dann so ansteht. Jetzt steht die neue Saison so langsam an. Wie du gesagt hast, in 6 Tagen fliege ich ins Trainingslager. Auch das muss man ja ehrlich sagen. Irgendwie jetzt gestern in Deutschland wurden die ganzen Beschränkungen und Regeln nochmal verschärft. Ich sage als Radprofi, hey, ciao, ich bin mal in Spanien im Trainingslager. Auch das ist surreal und ich muss irgendwie sagen, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, weil ich natürlich ganz klar verstehen kann, dass auch Menschen sagen, hey, das hat jetzt gerade eigentlich keine Priorität, das ist nicht systemrelevant und es ist schwer, Leuten zu verklickern, dass die ja nicht zu Hause bleiben sollen und man fliegt aber selber ins Trainingslager, um Rad zu fahren. Das verstehe ich natürlich als normaler Bürger und als Mensch auch total. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich bin ja auch in dem Sinne nur angestellt bei dem Team und kann jetzt zu meinem Team nicht sagen, hey Leute, ich bleib mal zu Hause. Dann habe ich nämlich auch keinen Beruf mehr oder keinen Job mehr. Aber um eigentlich auf die Frage zurückzukommen, ist es so, dass man auch das so sagen kann, dass ich natürlich, weil ich sehr, sehr viel Zeit und wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens als Kind auch mit meiner Mama verbracht habe, dass ich schon eher auch ein Mama-Kind bin. Und ich verstehe mich gut mit meinem Papa, das ist gar keine Frage. Und ich weiß auch noch, dass ich mich als Kind immer sehr, sehr unglaublich drauf gefreut hat, wenn er vom Rennen gekommen ist. Aber trotzdem, wenn man erwachsen ist, dann fragt man Dinge ja auch. Und ich frage mich, okay, hat das vielleicht irgendwie was damit zu tun, dass ich viel, viel mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht habe als mit meinem Vater? Dass ich auch jetzt an sich eher zu meiner Mama erstens renne, als zu meinem Vater als Beispiel. Und das ist natürlich dann, wenn man jetzt selber Vater ist, denkt man sich natürlich so, eigentlich würde ich mir schon wünschen, wenn mein Sohn auch, das heißt, ich gehe natürlich auch zu meinem Dad, wenn ich Probleme habe, so ist nicht, es kommt immer aufs Thema an, so. Aber trotzdem, es kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man sagt, ich bin eher Mama oder ich bin eher Papa-Kind. Bei mir ist es halt eher, dass ich eher Mama-Kind bin. Und ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass mein Sohn auch ein Papa-Kind wird, so ist es nicht, dass wir uns auch so gut verstehen, auch wie ich mit meinem Papa jetzt. Aber trotzdem hinterfragt man natürlich so Dinge und denkt sich, okay, mein Papa war schon oft weg, will ich auch so oft weg sein? Ich bin jetzt 27 und ich bin eigentlich auch ein Fan davon, gar nicht so weit zu planen. Also es ist möglich, dass ich noch mit 38 Radprofi bin, wenn ich noch so lange Leistung bringe und ich auch so lange Spaß daran habe. Aber ich bin auf der anderen Seite auch ein Mensch, der eigentlich sehr glücklich darüber ist, dass ich nicht weiß, was ich in 2 oder 3 Jahren mache. Und wenn sich warum auch immer eine andere Tür öffnet, schaut man mal und vielleicht bin ich ja noch mehr zu Hause. Also vielleicht bin ich in 3 Jahren auch Chorsänger bei den Grünen Gürtelrosen und plane mit dir eine Fernsehshow. Das könnte ja auch sein. Also da würde ich auch nicht Nein sagen.
Alles möglich.
Wir schauen mal.
So, und jetzt kommen wir zu einer der härtesten Fragen, die wahrscheinlich jemals gestellt worden ist. Eigentlich kommt die kommt aus meiner eigenen Erfahrung raus und kommt ein bisschen auch von meiner Freundin, mit der ich jetzt seit Mai zusammen bin. Und sie hat es sehr, sehr lange vermieden, mich in Radklamotten zu sehen. Mit der Begründung, naja, ich möchte ja noch mal Sex mit dir haben. Wie war das bei dir?
Boah, also mit Leo, meiner jetzigen Frau, gar kein Problem. Also da hatte ich immer Glück. Ich muss auch so sagen, dass ich da eigentlich nie ein großes Problem hatte. Also, dass da jetzt Frauen, also es wird sicherlich Frauen geben, die kategorisch sagen, nee, das muss mir jetzt nicht ins Haus kommen, das kann natürlich auch sein. Ich bin ja auch so ehrlich, dass wenn ich jetzt jemanden in einem Fußballkit sehe, also mit einer Trainingshose an und einem Trikot, und daneben sehe ich jemanden in engen Radsachen, dann bin ich ja auch so ehrlich, dass ich sagen kann, ah, das eine sieht schon ein bisschen cooler aus als das andere, so ist es nicht. Auf der anderen Seite bin ich mittlerweile so weit, gerade im letzten Jahr, dass ich ja, also zum Beispiel auf deinem Profil habe ich ja gesehen, du bist mit Wisen Sachen auch unterwegs gewesen. Die sehen ja wirklich verdammt gut jetzt mittlerweile
absolut,
schon aus.
Absolut, das sind also, wunderschöne Radklamotten.
Die sind ja super stylisch. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so irgendwie, dass man ein komplett buntes Trikot anhat. Und wenn man auch eine ordentliche Figur hat, sage ich mal, dann sieht man auch super gut in Radklamotten aus, finde ich. Also ich denke, auch da wird es viele Frauen geben, die sagen, muss man nicht ins Haus kommen. Auf der anderen Seite auch, ey, der kann aber was eng Anliegendes tragen. Sieht gar nicht mal schlecht aus bei dem. Also glaube ich, also bei mir persönlich war es nie ein Problem. Und ich glaube auch, dass es immer mehr wird, dass dieses Radfahrding und Radklamotten immer schöner werden und auch einen gewissen Hype mittlerweile sogar fast bekommt.
Ja, genau, weil es ja eben auch daran liegt, so dieses Jahr war ja für Radsport auch gerade im Breitensportbereich ein unfassbares Jahr. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich mein Rad gekauft habe, da meinten die Kollegen bei Radfieber, schöne Grüße, auch einfach nur noch, ja, du hast Glück, wir haben noch zwei Räder da. Genau. Ansonsten war alles in Köln und Umgebung ausverkauft. Wenn man bei Canyon auf der Seite war, was zuerst so mein Favorit war, ja, Lieferung so ab September ungefähr. Und ich war so, ja, ich könnte mich am Arsch stecken, ich will jetzt ein Rad haben. Weil da auch so, wenn ich mir was in den Kopf setze, so, dann muss das relativ schnell gehen. Und so, ich meine, wie ist das für dich, das auch so mitzubekommen, dass auf einmal der Radsport einen ganz anderen Stellenwert auch bekommt? Und ich glaube auch, ich meine, Social Media mäßig musst du jetzt auch ganz anders vorgehen, als du noch vor ein, zwei Jahren unterwegs warst, oder?
Total. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich auch schon vor zwei Jahren relativ Social Media affin war. Mehr als das andere Radprofis waren. Allerdings, ja, dieses Jahr war schon noch mal krass, was jetzt so 2020 passiert ist. Einfach, was du gesagt hast, durch Corona sind viele aus Rad ausgewichen. Und in der Bevölkerung hat halt Radfahren wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen und ist auch viel beliebter geworden. Und das hat man auch allgemein gemerkt, dass man jetzt, dass viele Promis, die man eigentlich nicht auf dem Rad erwarten würde, dass die auf einmal Radfahren oder Radfahren ganz cool finden oder das mal ausprobieren wollen. Mhm. Das ist jetzt dieses Jahr oder 2020 auf jeden Fall vermehrt der Fall gewesen als in den ganzen Jahren zuvor. Das kann man schon so sagen. Und das ist schön.
Wie siehst du die Entwicklung von Pauls Körper? Hintergrund der, ich habe mit ihm seinen großen Fernsehauftritt, den er hatte, den habe ich mit ihm produziert. Ich war einer von den Menschen, die Pranken-Style mit Paul Ripke gemacht haben. Und damals sagte er noch, wenn ich einen Top-Körper bräuchte, dann hätte ich einen. Und da war er wirklich eigentlich noch sehr, sehr unsportlich unterwegs und sagen wir mal eher ein Koloss. Und jetzt seit Oktober ist es ja, glaube ich, ungefähr, vorletztem Jahr Oktober, dass er halt wirklich viel Rad fährt und da viel macht. Wie siehst du auch so eine Entwicklung, dass eben auch so jemand dann sagt, so nee, ich finde Radfahren geil, ich mache das jetzt und pushe das eben auch einfach mit dem, was ich mache. Sprich, er macht mit Pari eben auch wirklich coole Radklamotten und da nimmt er einfach auch sehr, sehr viel.
Mega gut, also erstmal Respekt, weil der ist 10.000 Kilometer letztes Jahr gefahren, das ist wirklich richtig, richtig viel. Ich bin ja auch regelmäßig mit ihm in Kontakt und sage ihm auch immer wieder, dass das irgendwie auch er durch seine Art geschafft hat. Also ich würde behaupten, dass er wahrscheinlich mehr Leute zum Radfahren bewegt hat oder das in ein besseres Licht gerückt hat oder mal Leute zum Ausprobieren vom Radfahren verführt hat, als vielleicht nicht, als wenn ein Deutscher die Tour de France gewonnen hätte. Das wäre sicherlich auch ein ganz guter Faktor. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich mehr, als wenn ich eine Tour de France-Etappe gewonnen hätte, mal als Beispiel. Mhm. Ich glaube, das hätte weniger Menschen erreicht, als wenn Paul Ripke anfängt, Rad zu fahren. Einfach in seiner Art, wie er das macht, macht er das einfach sehr, sehr gut. Und das ist zum Beispiel auch, was ich gerade gesagt habe, die Aussage will ich nochmal ändern. Ich hatte gerade nochmal gesagt, man kann nur in Radsachen gut aussehen mit einer guten Figur. Das ist ja auch Quatsch in seinem Fall zum Beispiel, weil mittlerweile sind alle Radsachen so, auch einfach durch sozusagen die Toleranz, die jetzt dem Radfahren entgegengebracht wird, dass auch ein Paul Ripke, der vielleicht noch ein bisschen Bauch hat, nicht mehr so viel wie früher, aber trotzdem auch noch ein bisschen, dass der ja trotzdem vielleicht von den richtig harten Nerds im Radsport noch belächelt wird, aber von der Allgemeinheit wird gesagt, ey, der fährt 10.000 Kilometer, der sitzt gut auf dem Rad, das sieht cool aus, probiere ich mal aus. Also ich meine, ja, eigentlich muss man Leute nur so auf Paul sein Profil weiterleiten, dann bekommt man eigentlich Lust am Radfahren, würde ich sagen.
Ja, ich meine, das ist ja einfach die Attitude, mit der du an das Ganze rangehst.
Und genau, das kommt das auf jeden Fall auch.
Ja, das waren meine Fragen, die ich jetzt hatte.
Ja, ich bedanke mich. Ich hoffe, die waren auch spannend für die Hörer. Ich hatte es gerade gesagt, kleine Kategorien gibt es noch oder Rubriken. Einmal Radsport aktuell. Ich glaube, so die größte News, die auch mich sehr überrascht hat, ist, dass das Team DSM heißt es jetzt, glaube ich, also ehemals Sunweb, hat sich mit sofortiger Wirkung von Mark Hirschi getrennt oder andersrum. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Und Mark Hirschi ist jetzt frei auf dem Markt und wird, glaube ich, gerade von vielen Teams umworben, beziehungsweise hat wahrscheinlich schon im Hintergrund einen Vertrag unterschrieben. Ich bin mal gespannt, wann der Press-Release rauskommt, wohin es ihn hinzieht. Fand ich sehr spannend. Ich meine, Mark Hirschi letztes Jahr eine Tour de France-Etappe gewonnen, Dritter bei der WM geworden, aktivster Fahrer der Tour de France. Absolut wunderschön, wie der Rad fährt. Und cooler Typ. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt hinwechselt. Und ich finde es auch spannend, irgendwie, dass es nach Michael Matthews, Degenkolb, Marcel Kittel, waren Bagil, glaube ich, sogar, Tom Dümmeler, dass Mark Hirschi jetzt auch so ein bisschen da in die Fußstapfen geht, dass er auch das Team vorzeitig verlässt. Also es passiert bei dem Team, warum auch immer, ziemlich oft. Entweder gehen die einfach schon neue Wege, dass sie sagen, hey, wenn es nicht mehr passt, trennen wir uns sofort. Ich bin mal einfach gespannt, wo es für Mark Hirschi hingeht. Das Zweite, was betrifft mich persönlich, hatten wir gerade kurz angeschnitten. Nächste Woche geht es ins Trainingslager nach Girona. Ich denke mal, ich werde da mit einem meiner Teamkollegen, der deutschsprachigen, André Greipel, Matthias Brendel, Reto Hollenstein, einen von den dreien werde ich mir raussuchen und mit dem die nächste Podcast-Folge machen. Auch gerne eine DM schreiben oder eine Nachricht schreiben, wen ihr euch da wünschen würdet. Und das Dritte ist, dass natürlich auch das Corona auch im Jahr 2021 immer noch präsent ist oder mehr denn je sogar, dass auch jetzt schon wieder die ersten Rennabsagen stattfinden. Bei mir wäre die Tour auf Antalya, wäre es losgegangen in der Türkei, ein Rennen, was ich noch nie gefahren bin, hatte ich mich auch drauf gefreut, wurde schon abgesagt, das heißt, ich bin auch mal gespannt, wo es für mich dieses Jahr überhaupt losgeht und wie es weitergeht. Das zum Thema Radsport aktuell, von meiner Seite aus.
Aber vor allen Dingen auch, ich meine, gerade in Bezug auf Corona ist ja jetzt auch nochmal interessant, wie lange darf man denn jetzt noch wirklich Radfahren, weil sobald es eben diese wunderbare Ausgangsbeschränkung mit 15 Kilometer Umkreis beginnt, da wird es ja auch sogar schon um Köln hier richtig knapp. Ich meine, jetzt haben wir noch Glück, dass wir jetzt gut 120 unter dem 200er Inzidenzwert liegen. Mhm. Aber ich habe mir das halt auch mal angeguckt und also ich hätte jetzt keinen Bock, dass man jetzt wieder maximal nach Hürth fahren darf und dann halt wirklich nur Bärenrad der Rampe hoch und runter und bis zum geht nicht mehr.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Wir schauen mal. Ich drück uns allen die Daumen, dass der Impfstoff wirkt, dass wir dieses Thema einfach schnell abhaken können in diesem Jahr. Natürlich wird es nicht so schnell gehen, so realistisch bin ich auch, aber trotzdem hoffentlich gefühlt schnell. Aber ich will gar nicht zu viel über Corona reden, weil es war so eine schöne Folge. Ich bedanke mich schon mal bei dir dafür und meine letzte Frage an dich, die Klassiker-Rubrik in diesem Podcast, Radsport verbessern. Als Außenstehender bin ich mal gespannt oder auch so als Produzent von Fernsehsendungen, hast du sicherlich einen sehr, sehr interessanten Tipp, wo man sagt, hey, Radsport, das könnt ihr verbessern.
Oh, das könnt ihr verbessern. Ich meine, ich bin auf der einen Seite mein wunderbarer lieber Freund Ron Ringgut, der auf Eurosport auch häufig dann von zu Hause aus seinen Senf zu euren Künsten geben darf. Sowas höre ich mir alles dann immer sehr, sehr gerne an, aber es ist halt auch so mittlerweile gefühlt eine Radsportübertragung, ist gefühlt halt einfach noch wie vor 20 Jahren. Kann man mit Sicherheit irgendwo auch etwas jünger und etwas interessanter gestalten. Wobei da auch die Frage ist, wie weit will man da eingreifen? Weil ich meine, klar, du kannst während einem Rennen nicht an einen Fahrer ran, du kannst auch nicht sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie in Richtung von einem Formel-1-Team und greifen da jetzt permanent von 100 Leuten irgendwie einen Teamfunk oder irgendwas ab. Das macht ja an sich keinen Spaß. Was ich aber trotzdem schön finde, war so die Entwicklung, dass man jetzt halt einfach Radsport an sich in Medien ja einfach nochmal auf eine andere Art und Weise sieht. Sei es jetzt eben die Doku über das Team Movistar, die bei Netflix war, oder auch andere Produktionen. Gerade eben habe ich noch gesehen, auf YouTube gab es eine, die heißt Peak. Das ist aber, glaube ich, Tour 2018, wo es halt dem Titel nach scheinbar ums Thema Steigung geht. Ja, aber an sich, ich würde gar nicht so viel verändern, nur halt bei Übertragung gucken, wie kann man das halt einfach so gestalten, dass man halt einfach ein paar Leute mehr erreicht und irgendwie nochmal, ja, ich meine, was willst du da noch großartig erzählen? Bringt's
dir irgendwas? Ich weiß, was du meinst, ja. Es ist ja auch einfach höchstwahrscheinlich schwierig. Also ich finde, dass da die einschlägigen Sender schon sich dieses Jahr deutlich besser aufgestellt haben, weil jemand wie Jens Vogt oder auch mal ein Rolf Aldag, die man auch sozusagen die breite Radsportmasse eigentlich kennen sollte, ja. Dass die dabei sind und dass die wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit machen und sehr gut reden. Das muss ich wirklich sagen, das hat sich dieses Jahr schon sehr verbessert. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem, das sehe ich auch so, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, vielleicht jemand, der ein bisschen älter ist oder Radsport seit 20 Jahren schon guckt, der findet es vielleicht genauso gut, dass es immer so ist, wie es immer war. Aber ich würde mir, wie man das auch aus Fernsehsendungen kennt, auch gerne mal einen lustigen Sidekick oder so wünschen, ja, der mal ein paar Witze reißt, der das auch mal Dinge auch mal ironisch sieht oder mal auch Dinge hinterfragt, dass da so ein bisschen auch eine Diskussion vielleicht manchmal einfach entsteht, wenn dann so ein bisschen so diese alteingesessene Meinung, sage ich mal, zu vielen Dingen und so ein bisschen so dieses Thema, früher haben wir das so gemacht, früher war alles besser, das machen wir so, weil wir das haben wir seit 30 Jahren schon so gemacht, mal so ein bisschen auf, was Revolutionäres, auf irgendjemanden trifft, der da vielleicht auch komplett Quereinsteiger ist und einfach mal Bock auf Radfahren hat und sich da hinsetzt und damit kommentiert. Wäre auf jeden Fall ein spannender Ansatz, glaube ich.
Ja, weil ich meine, die Tour de France hat man seit sehr vielen Jahren gesehen und mittlerweile ist jedes Schloss und jedes Château dann doch auch häufig erwähnt worden und man weiß halt dann auch wieder, ah ja, da ist wieder das Schloss, das ist ja schön, das steht noch.
Ja, genau. Ja, ist ein guter Tipp. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt in diesem Jahr. Erstmal müssen wir Rennen fahren.
Und eine Idee, die ich auch noch habe, die mich sehr reizen würde, nachdem ja Swift jetzt auch sehr, sehr in der Breite angekommen ist, eine Kooperation GTA Swift Edition. Das finde ich sehr, sehr gut.
Das wär auch geil. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja. Ja, oder einfach so, dass man so ein Splitscreen hat. Links fährt man Rolle und rechts zockt man einfach.
Ja, oder sowas, genau. Ja. Was ja quasi geht. Setz dich auf die Rolle und setz dich vor den Fernseher.
Ja, ja. Ach ja, dann vielen Dank für diese wirklich tolle Folge. Ich freue mich sehr, dass du Gast warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
Habt eine gute Woche, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Bis bald, ciao.